muss einmal noch kurz mit euch auf die letzte Episode zurückschauen. Episode 18 mit Martin Schwalb. Ich war letzten Donnerstag in Balingen, da kam ein junger Handballfreund auf mich zu. Ich mache das jetzt mal anonym, weil ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ob ich diese Geschichte weitererzählen darf. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Also so knappe 20 Jahre alt, ist auch im Handball aktiv in Balingen. Der hat mir gesagt, ey, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Er hat den Podcast gemeinsam mit seinem Vater im Auto gehört, kam gerade aus dem Urlaub zurück und dann erzählt Martin Schwalb, ja, wie ich auch finde, sehr eindrucksvoll und es geht einem echt nah, wie er seinen Herzinfarkt nur knapp überlebt hat. Und das hat unser junger Handballfreund aus Balingen irgendwie so auf sich bezogen und dass ihm oder jemandem im Umfeld seiner Familie jetzt irgendwie sowas Ähnliches passiert. Und das hat ihn in dem Moment so fertig gemacht, dass er ohnmächtig geworden ist. Könnt ihr das fassen? Ich finde das immer noch irgendwie unglaublich. Also was dieser Podcast, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir bald sagen, Hand aufs Herz, schön, dass ihr dabei seid, aber für Risiken und Nebenwirkungen meldet ihr euch bitte an die Liquimoli HBL, den offiziellen Träger dieses Podcasts hier. Also ich hoffe, ihr habt die Schwalbe-Folge alle gut überstanden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, Handball- und Fußballkommentator bei Sky, aber das wisst ihr ja alles schon. Wir wollen was über Ole Ramel erfahren. Jetzt geht die Folge dann auch so richtig los, müssen wir den Cut schaffen von diesem Schocker weg. Ole Ramel, für mich war so eine zentrale Frage, sag mal, wie kann man denn auf die Idee kommen, sich das anzutun, der zweite Rechtsaußen hinter Niklas Ekberg zu sein, der ungefähr alle zwei Wochen mal einen Fehlwurf hat? Das war so eine Geschichte, über die ich mit Ole geredet habe. Seine Karriere ging ja nicht unbedingt immer direkt ganz straight bergauf. Er hat im Norden mit dem Handballspielen angefangen. Irgendwann ging es dann nicht so richtig weiter, dann ist er nach Gummersbach gegangen. Aber auch da war es irgendwie, stockte so ein bisschen. Und dann ging es nach Essen. Da war sein Durchbruch. Fast 300 Tore in der zweiten Liga. Dann Erlangen-Kiel, eine echte Bilderbuchkarriere. Ein Highlight ist, wie er erzählt, wie Alfred Gislason ihn nach Kiel geholt und rekrutiert hat. Also wir können von Alfred Gislason sowieso alle nur lernen. Aber in Sachen Anwerben von Spielern, Stichwort höchst emotionaler Moment, das ist echt eine eigene Liga. Wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, freut euch drauf. Finde ich absolut irre. Ole ist nicht nur ein überragender Handballer, der ist auch ein sehr spannender Typ einfach. Wir haben auch viel über sein Leben geredet. Er ist auf Norderney aufgewachsen, da wo eigentlich keiner wohnt, sondern alle nur zum Urlaub machen, hinfahren. Im Sommer wohnen da 10-mal so viele Menschen temporär, wie im Winter zum Beispiel, wo nur noch 6.000 da sind. Und er war als Kind eben einer davon. Das ist spannend. Wie wächst man auf so einer Insel? Er ist Vegetarier, aber er ist auch Jäger. Und er isst das Fleisch, was er selber schießt. Also ich glaube, ihr merkt schon, Ole Ramel, das ist ein verdammt spannender Typ, ein sehr interessanter Charakter, ganz hell im Kopf, wie ich finde. Mit dem kann man locker und ganz schnell mal anderthalb Stunden reden. Viel Spaß mit Folge 19 von Hand aufs Herz mit Ole Ramel. Man erlebt immer wieder was Neues hier bei Hand aufs Herz. Es ist 9.14 Uhr. Ole Ramel sitzt mir gegenüber. Ole, erstmal schön, dass du da bist natürlich, aber warum zur Hölle um 9.14 Uhr? Wieso haben wir das nicht besser hingekriegt?
Ja, moin. Gute Frage. Ich bin auch noch nicht ganz da, aber ich denke, wir kriegen das heute ganz ordentlich hin.
Wir schnacken uns ein bisschen warm, dann wird das, glaube ich, schon. Es wäre eigentlich sogar um 8 Uhr gewesen, aber damit sind wir gleich im Thema. Es werden, bis dieser Podcast erscheint, schon ein paar andere Spiele gespielt worden sein, aber gestern war eins, was echt, ich will jetzt nicht sagen historisch, aber das ist, glaube ich, eins, was aus der Saison im Kopf bleiben wird. Ihr habt Melsungen eine krasse Reibe verpasst, kann man, glaube ich, echt so sagen, mit 38:26 und deswegen eine Stunde später Training. Deswegen konnten wir zum Glück von 8 auf 9 Uhr verschieben. Wie war das gestern? +12.
Absolutes Statement von uns, vorher als Spitzenspiel angekündigt worden und das war es, glaube ich, auch. Wir haben es aber dann sehr dominant gestalten können und wirklich mit im Endeffekt dann 12 Toren für uns entschieden. Nach der 5 Minute, glaube ich, unseren mit wichtigsten Mann verloren und gerade das hat irgendwie nochmal die Mannschaft zusammenrücken lassen und die Fans gefühlt 60 Minuten dann oder 55 im Endeffekt gestanden und uns angepeitscht und dort richtig Stimmung gemacht. Das war ein richtig geiles Handballspiel.
Ja. Domagoj Duvnjak, den sprichst du an, hat in der 5. Minute Julius Kühn in den Arm gegriffen. Ich würde sagen, mehr seitlich als von hinten. Wo hast du es, wie hast du es mitbekommen? War Rot okay? Hätte es für dich eher 2 Minuten sein müssen?
Ja, ich habe bisher noch keinen Schiedsrichterschein gemacht. Also ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus. Spieler war schon ein paar Jahre Handball und meine, dass man dort vielleicht auch mit 2 Minuten ganz gut zurechtgekommen wäre. Im Nachhinein, das ist immer einfach zu sagen, die Jungs müssen das in einer Millisekunde entscheiden, stehen davor und wollen natürlich auch, dass das nicht zu einer Schlägerei ausartet, so ein Schwitzenspiel. Und deswegen, ja, höchsten Respekt vor grundsätzlich den Schiedsrichtern, die sich dort immer zu den Spielen begeben. Für die Situation jetzt im Speziellen weiß ich, dass Dulle halt auch ein korrekter Handballer ist und auf gar keinen Fall jemanden verletzen wollen würde. Und wenn es rotwürdig war, was ich mir auch im Nachhinein jetzt noch nicht mehr angeguckt habe, dann tut es ihm sicher leid.
Ja, er hat sich ja auch direkt entschuldigt bei Julius Kühn. Es ist zum Glück nichts passiert. Und ja, aber Geibel Helbig ist ja auch bekannt, so gilt als das beste deutsche Schiedsrichtergespann. Man hat schon gemerkt, dass die hatten keine Sorge irgendwie. Die haben sich nicht von der Halle beeinflussen lassen. Es gab kurz danach noch ein wie nennt man das denn? Flopping heißt das im US-Sport, ne? Also gegen Mia Sarabitz, der einen Offensivfoul provozieren wollte. Das haben sie ihm auch weggepfiffen. Das allerdings finde ich völlig zu Recht. Aber die hatten keine Sorge, sich mit der Halle anzulegen. Kann man so sagen?
Ja, auf gar keinen Fall. Das haben sie schon stark gemacht und müssen natürlich auch einiges abkönnen, sind ja auch jahrelang dabei jetzt schon und haben einiges miterlebt und gestern wiederum. Ja, insgesamt denke ich, eine sehr durchschnittlich stark, ja, doch über einen langen Zeitraum wirklich gute Linie gepfiffen und ja, ein, zwei Sachen dabei, wo man natürlich als THW Kiel dann drauf guckt und ich denke, die MT hatte sicherlich von ihrer Seite auch ein, zwei Sachen, wo sie dann drauf gucken, aber das ist ja in jedem Spiel dasselbe. Am Ende des Tages waren 12 Tore Differenz da und da kann man, glaube ich, über keine einzelne Schiedsrichterentscheidung nachher entsprechen.
Ja, 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 da gab es genau. Das Spiel hat gestern andere Sachen haben dieses Spiel entschieden. Habt ihr denn irgendwie, also es war auch so unerwartet, weil es ja aus der Länderspielpause raus war, ne? Ich glaube, du warst hier als einer der wenigen. Ihr konntet ja quasi, es waren ja alle weg bei der Nationalmannschaft. Ihr konntet ja quasi gar nicht richtig trainieren. Habt 2 Einheiten davor gehabt. Wie habt ihr das geschafft, so ja völlig unbeeindruckt, sage ich mal, aus der Länderspielpause zurückzukommen?
Ja, ich habe die Chance genutzt. Wir hatten das letzte Spiel vor der Länderspielpause in Südfrankreich in Montpellier, die Tage dort zu verbringen, die ich frei hatte. Ich sage jetzt lieber nicht, wie viele Tage ich frei hatte.
Wieso? Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja. Wir reden doch ständig nur über Überbelastung bei den Handballern. Das ist doch geil, mal zu hören, dass mal jemand ein paar Tage frei hat.
Ja, ich will die Kollegen aus der Liga nicht neidisch machen. Nee, das war wirklich sehr, sehr schön und hat mich gefreut. Und meine Freundin ist dann runtergekommen nach Frankreich und wir haben dort uns ein Auto gemietet und so ein bisschen die Côte d'Azur abgefahren.
Ach, sehr cool.
Und ja, dann hast du wie richtig angemerkt, nur eine kurze Vorbereitungsphase auf das Spiel gegen die MT gehabt. Die Jungs sind zum Glück alle gesund wiedergekommen. Und ja, wir haben uns vorgenommen, weiter mit breiter Brust aufzutreten. Ich denke, es hat ganz gut geklappt.
Ja. Sowieso. Es gab einen Makel in dieser Saison und einen halben. Ihr habt gegen Kielce zum Auftakt sehr unglücklich Champions League nur unentschieden gespielt. Ihr habt in Magdeburg verloren, was fast allen gefühlt ständig passiert, weil diese Halle einfach unglaublich ist. Sonst habt ihr alles gewonnen und da waren Siege in Westbrem dabei. Ihr habt Skopje in der eigenen Halle abgeschossen, in Montpellier ja auch gewonnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Umbruch, der gemacht wurde, neuer Trainer, viele junge Spieler, jetzt ist das alles wie in einem Guss, so sieht's von außen aus.
Ja, man darf nicht vergessen, dass wir die letzte Saison in 3 Wettbewerben insgesamt 3 Spiele verloren haben. Also da haben wir auch schon einiges an Schwung mit rübergenommen in diese Saison.
Das ist eigentlich auch krass. Da habe ich mir so drüber nachgedacht. Ja, stimmt.
Das ist schon heftig, auf jeden Fall. Ne? Das sind schon ein paar Spiele gewesen letzte Saison insgesamt. Und nee, wie gesagt, dass dann halt dort jetzt dann den Kader eigentlich so grob beibehalten hat. Ich glaube, es wurden gleich 2 Personalien ausgetauscht. Und dann, ja, der Trainer natürlich, was natürlich auch extrem entscheidend ist, aber in dem Moment jetzt für uns so nochmal ein bisschen frische Energie reinbringt und frischen Wind und ein paar neue Übungsformen und ein paar taktische Umstellungen. Und ich glaube, es hat alles bisher sehr gut gegriffen. Man will das natürlich auch jetzt nicht zu hochlobpreisen und irgendwie verschreien, das soll von Spiel zu Spiel weitergehen.
Du kannst doch jetzt hier nicht schon mit solchen Phrasen anfangen. Wie soll denn das noch werden? Nein, witzigerweise, dein Trainer hat gestern am Spiel auch genau das gesagt, so im Oktober, November, da kann man keine Titel gewinnen, sondern höchstens welche verlieren. Also natürlich ist noch nichts geschafft, aber es wirkt so, als wärt ihr voll im Flow. Erstes Jahr unter Jiecher als Cheftrainer, letztes Jahr Assistent von Alfred Gislason. Was hat er für einen Anteil? Was hat er so gemacht? Was bringt er für neue Impulse?
Ja, Philipp steht Alfred in nichts nach, was die Aggressivität, also wie akribisch er ist, angeht und wie ja motiviert und einfach von seinem Willen und seiner Idee, die er in die Mannschaft reinbringt, das auch kommuniziert. Also er ist immer da und sieht alles und versucht an allem so ein bisschen auch immer so ein bisschen zu helfen oder in der Form dann auch Einfluss zu nehmen. Wir haben ein bisschen was umgestellt, das hatte ich vorhin auch schon erzählt. Wir haben die Abwehr ein bisschen verändert auch.
Erzähl gerne mal.
Wir haben letzte Saison auch schon ein bisschen offensiver mit den Halben agiert und diese Saison sogar noch eine versetzte 5-1 dazu genommen, die gerade in Wetzlar sehr gut gegriffen hat. Mhm. Und das sind so Dinge, die man, denke ich, schon auf den Trainer zurückführen kann, der natürlich dort auch nicht nur in der Defensive, sondern auch im Angriff ein paar Dinge halt verändert hat, wo er sagt, es ändern sich kleine Laufwege oder es kommt mal ein Spielzug dazu. Und sowas, ja, frischt halt auf und bringt halt ein bisschen mehr Variabilität ins Spiel. Und ich glaube, das tut uns ganz gut.
Philipp Jiecher war absolute Weltklasse im Angriff. Er war aber jetzt gar nicht so berühmt für seine Verteidigungsarbeit. Aber scheint er trotzdem, als Trainer hat er sich da irgendwie, da scheint er auf einem guten Level zu sein. So hört sich's bei dir zumindest an.
Ja. Na, ich glaube, Philipp, wenn man so seine Karriere verfolgt, war sicherlich auch in der Abwehr eine wichtige Personalie in jeder Mannschaft, die er gespielt hat. Ob es im Innenblock war oder teilweise auf der Spitze als ne, über 2 Meter großer Rückraumspieler vorne dann zu agieren, war auch was, wie Handball ein bisschen neu war damals und auch super gut funktioniert hat.
Ja, man muss vielleicht echt sagen, ist eigentlich schlecht formuliert, er war noch viel berühmter für seine unfassbare Qualität im Angriff.
Ja, so ist es wahrscheinlich fairer, besser. So ist es fairer, genau. Ja. Ich glaube, Welthandballer wird man wahrscheinlich eher weniger nur vorne, ja, also heutzutage zumindest.
Ja.
Und dann, klar, also das bringt natürlich einen gewissen Respekt auch mit sich, ne, mit so jemand dann vor sich zu stehen haben. Mhm. Und das Handball-Know-how hat auf jeden Fall.
Mhm. Wie ist das? Ich meine, du hast ja hier nur mit Legenden gearbeitet. Wie ist das? Und ist eine Trainerlegende. Jiecher ist noch eine Spielerlegende. Als Trainer sehr gut möglich, dass er auch da eine Legende wird. Wie steht man vor so jemandem? Wie ist das für dich?
Ja, ich meine, klar, ich selbst habe jetzt vom sportlichen Erfolge nicht allzu viel vorzuweisen gehabt, bevor ich zum THW gekommen bin. Aber bin natürlich auch aus einem gewissen Grund zum THW gekommen. Ja. Ne? Und habe mir das erarbeitet über lange Zeit und trotzdem steht man dann vor Leuten wie ja, Duvniak, Landin, Zeitz und ich kann das endlos weiterführen im ersten Training und denkt sich so, ja, das ist schon krass. Also hier ist auf jeden Fall eine ganz andere Leistungsdichte, als man das überhaupt jemals so gewohnt war. Und das hat von Anfang an natürlich schon ein bisschen Eindruck gemacht, aber dann merkst du halt, dass die Jungs auch alle super lieb sind, total in Ordnung und als Team funktionieren wollen. Und das hat dann sehr schnell sehr viel Spaß gemacht und man hat so den ersten Respekt, sage ich jetzt mal, so die erste Schicht abgelegt und konnte sich dann ganz gut auch integrieren. Das hat, denke ich, relativ schnell gut geklappt. Im Nachhinein habe ich hier so gut wie keinen Verein kennengelernt, mit dem ich nicht gerne gearbeitet habe und hat alles in allem so bisher sehr gut funktioniert mit jedem.
Aber ist schon echt so. Also man kommt da, bei dir war es jetzt Erlangen in dem Fall, man kommt aus Erlangen nach Kiel und ist schon erstmal so ein bisschen, ja, fast erschlagen oder wie von der ganzen Wucht dieses Vereins, aber vor allem auch der Mitspieler, der Trainer und so weiter, der großen Namen.
Ja, ich hatte relativ lange Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es war jetzt nicht so von heute auf morgen der Wechsel. Aber trotzdem ist es natürlich, dass man ein neues Umfeld hat und dort ganz andere Dinge vorherrschen, als die man vorher gewohnt war. Ne? Ganz anderer Druck, Erwartungshaltung. Du hast andere Wettbewerbe, andere Gegner und auch ein ganz anderes Programm, was so in der Vorbereitung alleine schon abläuft, als bei anderen Vereinen. Und das alles in allem war am Anfang schon echt viel, aber hat auch viel Spaß gemacht, also weil es halt viel Neues war und eine extra Motivation auch für viel im Training halt und sich durchzusetzen. Ich habe mir natürlich auch was vorgenommen gehabt. Und so würde ich sagen, geht man da mit einem gewissen Respekt ran. Aber jetzt auch nicht ehrfürchtig oder zu angsterfüllt oder irgendwas, sondern wirklich auch motiviert und irgendwie eine gesunde Mischung. Und ich denke, das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt.
Ja. Hat ja auch einen Grund, warum man hier verpflichtet wird, ne? Die haben dich ja nicht zum Zuschauen dazugeholt.
Das ist richtig, ja.
Man könnte fast schon sagen, Legende besagt, dass das eine sehr spannende Geschichte war. Ich habe das hier irgendwo auf dem Zettel. Mhm. 12. November 2014. Mhm. Als du mit Erlangen hier gespielt hast, das war ja weit vor deinem Wechsel, 2017 war es dann soweit, ne? War das so, also da hat Alfred Gislason dich das erste Mal angesprochen.
Hm. Ja, das erzähle ich eigentlich ganz gerne im privaten Kreis. Aber
wir sind ja hier im privaten
absolut,
Kreis.
Absolut, absolut. Im Endeffekt ist das ja auch alles fast verjährt. Nein, das war wirklich schön, weil ich war im ersten Erstligajahr mit dem HC hier beim Auswärtsspiel beim THW und wir sind halt vorm Umziehen beziehungsweise bevor wir in die Halle gegangen sind, nochmal kurz spazieren gegangen. Hier über einen großen Parkplatz bei der Arena und Alfred hat damals in der Stadt gewohnt anscheinend, das wusste ich natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, aber ist uns entgegengekommen und hat mich begrüßt und meinte so, ja Ole, komm mal nach dem Spiel zu mir. Und ich hab mir dann gedacht, so gut, klar, warum nicht? Wir haben uns aus der Gummersbacher Zeit ja schon gekannt. Und dann habe ich das erstmal auch wieder vergessen für den Moment, weil ich war dann fokussiert aufs Spiel und habe dann da gar nicht weiter so drüber nachgedacht, weil ich irgendwie in dem Moment dachte, okay, vielleicht will er was über meinen isländischen Mitspieler beim HC wissen oder weiß der Teufel was. Mhm, na gut, und dann haben wir halt das Spiel echt ganz unglücklich mit einem Tor nur verloren als Aufsteiger. Das war auch sensationell, wirklich gegen eine richtig stark besetzte Truppe. Und hatten den letzten Angriff und den leider dann auch nicht im Tor unterbringen können und da ist wirklich mit Abpfiff stand ich neben der Trainerbank vom THW und der ist Alfred auf mich zu, hat mich umarmt und gefragt, mehr oder weniger, wer mein Berater ist und dass er meine Entwicklung verfolgt hat und dass ich mich gerne in seinem Team hätte in drei Sätzen. Und ich war so im Achterbahnfahrt der Gefühle, emotional kann man sich das, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen. Es wird vielleicht auch nie wieder so geben. Am Boden zerstört vorher, weil ich dachte, oh mein Gott, wann werde ich jemals die Chance wieder haben, in Kiel einen Punkt zu holen? Mhm. Und in zwei, drei Sekunden später bist du dann, schwebst du unter der Decke. Weil du denkst, was ist jetzt hier gerade? Bin ich ohnmächtig geworden? Träume ich irgendwas? Oder ist das wirklich, ist das wirklich wahr? Und dann, ja, war schon sehr speziell. Und in dem Moment willst du natürlich auch niemandem wissen lassen, dass das gerade stattgefunden
hat. Ja.
Also, wir haben gerade wirklich als Aufsteiger jeder einzelne einmalige Chance, eine halbe Studententruppe mehr oder weniger zusammengewürfelt dort, fast einen Punkt beim THW geholt, aber halt es nicht geschafft und waren wirklich konzentriert, die Leute lagen 20 Minuten noch in der Halle rum, es ging ja im Endeffekt nur um zwei Punkte für uns, aber es war trotzdem was Besonderes und ich musste halt irgendwie versuchen, mein Grinsen aus dem Gesicht zu kriegen, also die hätten mich ja für alle für völlig bescheuert erklärt, wenn ich da jetzt irgendwie lachend durch die Halle gelaufen wäre. Und das war auch nicht so einfach. Und ich werde mich, da werde ich auch nie vergessen, weil dann bin ich zu meinem Papa gegangen, der war im Publikum und der hatte dann auch mitgelitten natürlich. Und ich habe ihm die Nachricht, die ich kurz zuvor erhalten habe, kurz ins Ohr geflüstert und hatte sofort Tränen in den Augen. Und das war
krass.
Ja, war wirklich ein sehr emotionaler Moment. Kann man nicht anders sagen.
War es bei dir auch so, dass dein Vater dein Jugendtrainer war?
Ja, das ist korrekt, genau. Mein Vater hat mich zum Handball gebracht. Also es selbst jahrelang Handballer gewesen, Handballtrainer auch. Und hat dann, ich denke, ich weiß nicht, damals mit 4, 5 angefangen. Ich denke, vorher werde ich schon ein paar Bälle durch die Gegend gebolzt haben, aber versucht, ein paar Jungs zu rekrutieren aus der Nachbarschaft da auf der Insel. Und es hat anfänglich nicht so gut geklappt, wie das mal mit den Mädels mitspielen müssen. Aber nach und nach konnte ich ein paar Kumpels überzeugen. Und ja, Papa hat da großen Verdienst. Er hat immer jedes Wochenende geopfert, musste natürlich auch dann immer übersetzen mit der Fähre, also ein Tag war komplett weg, ne? Egal, ob es nur ein 20 Kilometer entferntes Spiel war. Und hat da wirklich sehr, sehr viel investiert, damit das ja überhaupt mal dazu kommt, dass man irgendwo in einer Halle in Deutschland auftaucht. Ja,
ja, du hast jetzt schon viel ange, das werden wir im zweiten Teil erst noch besprechen. Also deine, dein Aufwachsen auf Norderney, der Insel, der Start in der Mädchenmannschaft, wo du erstmal gespielt hast. Wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber war das auch so, also gefühlt wusste dein Vater ja dann, okay, ich habe meinen Jungen so weit gebracht, dass der voraussichtlich irgendwann mal beim größten deutschen Handballverein spielt. War das so dieser Tränenmoment? Habe ich es richtig gedeutet sozusagen?
Ich im Nachhinein jetzt nicht so detailliert mit ihm drüber gesprochen, was da genau in seinem Kopf vorging, aber ich gehe davon aus, dass er auf mich auf jeden Fall stolz war und damit genauso wenig gerechnet hat wie ich. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also es kam sicherlich noch ein Überraschungsfaktor dazu. Und nein, im Nachhinein kamen natürlich auch noch ein paar andere Stationen und ein paar andere Trainer dazu, die sicherlich auch ihren Anteil daran haben, dass ich hier beim THW spielen darf. Ganz klar.
Aber das ist das denn normal? Hat Alfie Gieser so und so seine Rekrutierung gemacht? Im Moment, ich meine, der THW schlägt fast jeden. Hm. Das heißt, viele Leute auf den Boden geholt und sie dann zu sich geholt. War das so eine Masche oder wie?
Nee, das kann ich auch so nicht sagen. Muss Alfred selber fragen. Er hat viel Zeit. Du kannst ja sicherlich auch mal bei ihm vorbeifahren in Magdeburg. Ja. Mhm. Und ihn da nochmal dazu befragen. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht jedes Mal so geklappt hat, aber jedes Mal wird es wahrscheinlich ähnliche emotionale Reaktionen gegeben haben von den Spielern aus, weil es natürlich das Größte ist. Ja. Also beim THW spielen zu dürfen, ist das einmalig und das ist auch gestern wieder Gänsehaut gewesen, als man dort in die Arena reingelaufen ist. Das hört sich jetzt irgendwie
ist auch, bei dir immer auch so.
Na, es ist auch im dritten Jahr. Jedes einzelne Heimspiel, das ist wirklich
geil.
Immer wieder dieser Moment, wo man dann diese Tore aufgehen und man in diesen Hexenkessel so laut tönt und das Feuer da rausbläst, reinrennt. Das ist halt einfach, ist enorm. Das ist wirklich brutal und wir alle sind halt auch extrem gehypt dann jedes Mal vor jedem Spiel dadurch.
Ja. Aber da muss ich noch einmal einen Schlenker zu gestern machen. Apropos Einlaufen in die Halle. Was war denn in der Halbzeit los? Es waren die Ersatzspieler auf dem Feld und Niklas Landin, die haben sich so ein bisschen warm geworfen und Melsungen steht bereit und von euch kommt keiner und auf einmal rennt Landin Richtung Kabinen, dann kommt Philipp Jiecher angesprintet und irgendwann kommt ihr auch. Mhm. Ihr habt so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst.
Gleich verpennt, dass es ja noch weitergeht. Nein, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu besprechen gehabt. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen, weil ich ja auch auf dem Feld rumgerannt bin, mich ein bisschen warm gemacht habe für die zweite Halbzeit. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was jetzt dort stattgefunden hat in der Kabine.
Ja.
Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es irgendwie entweder jemand die Zeit nicht ganz genau beobachtet hat oder wirklich viel zu besprechen gab. Ich weiß es nicht. Aber es hat ja dann auch alles geklappt. Wir haben zwar eine gelbe Karte bekommen und vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Oh, Geldstrafe oder so?
Ich weiß es nicht, ob es sowas gibt, ehrlich gesagt. Ich kann es mir vorstellen. Aber alles in allem war das schon ein bisschen seltsam, weil ich jetzt dachte so, okay, ja, Dario geht ins Tor, Rune, Gisli und ich, irgendwie schaffen wir das die ersten 2-3 Minuten. Aber so ein kurzer Gedanke.
Und, witzigerweise, so war ja auch irgendwann die Aufstellung, ne? Aber ich glaube, Dario kam nur für die 7 Meter, aber und Gisli und Rune war da auch, ich weiß gar nicht mehr, auf Linksaußen dann dabei, kann sein.
Ja, wir hatten dann auf jeden Fall noch Spielzeit bekommen, 20 Minuten auf jeden Fall, ein bisschen entlasten und das war auch cool. Konnte noch ein Tor werfen, haben, denke ich, auch so den Abstand ganz gut halten können und gerade für so einen Spieler, denke ich, wie Gisli, ist das besonders wichtig, da die Erfahrung zu sammeln, um dann auch die Praxis zu haben, um in anderen Situationen dann auch ein bisschen helfen zu können.
Ist ja auch noch ein total junger, ich glaube 20 Jahre immer noch. Also ja, total jung, obwohl er auch schon zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann er gekommen ist, aber schon 2 Jahre, schon ein bisschen hier. Bei dir, um nochmal zu dem Wechsel, dass wir das Thema noch kurz abschließen sozusagen, Die Geschichte, die du gerade so herrlich mit uns geteilt hast, war ja im November 2014. Du bist ja dann noch lange, lange bis 2017 in Erlangen geblieben. Also hast du nochmal dort dann verlängert? Oder wieso hat sich das noch so gezogen, bis es dann so weit war? Oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die Rechtsaußensituation mit neben Niklas Ekberg, der war ja damals schon, ich glaube seit 2012 ist er da. Wieso hat sich das noch so gezogen, bis dann wirklich der Wechsel kam hierher?
Ja, im Endeffekt ging es darum, dass unser aktueller Co-Trainer damals auch noch rechts außen war beim THW, Christian Sprenger,
logisch.
Aber sich abgezeichnet hat, dass es Richtung Karriereende geht und Alfred sich dann halt offensichtlich schon umgeschaut hatte, langfristig und vorausschauend. Ich weiß auch, dass Alfred das auch immer schon gemacht hat, sich immer Jugendspieler noch beobachtet hat und die ganzen Turniere, Junioren und jugendnationalen Mannschaften, all so ein Kram, sich immer alles reingezogen hat. Und dadurch denke ich auch diese Talentverpflichtung von Billig Nilsson und auch Christiansson möglich waren.
Ja.
Und so war es dann im Endeffekt bei mir auch. Ich war jetzt nicht mehr ganz so jung, aber er hat es auf jeden Fall schon mal vorausschauend dann gemacht, offensichtlich. Es hat sich dann noch ein bisschen hingezogen.
24, 25, glaube ich, damals. Ne?
Richtig, so um den Dreh, genau. Es hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, weil man überlegte ein Jahr vorher schon, das dann irgendwie zu machen, hat dann aber sich doch entschieden, noch mit Sprenger ein Jahr länger das alles laufen zu lassen, was ja auch gut war. Ich habe dann zwischenzeitlich mich auch in Erlangen wohlgefühlt, war nochmal verlängert, alles war alles top. Wir haben dort auch noch sportliche Erfolge feiern können für den Verein selbst. Im Prinzip, klar, wäre ich auch am nächsten Tag hier hochgelaufen mit gepacktem Rucksack, aber hat dann halt noch 3 Jahre gedauert, war aber auch in Ordnung.
Alles aber so. Wusstest du immer, dass das, weil ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, ne, es kann ja alles passieren. Du kannst dich verletzen, was man niemals hofft, es kann doch noch mal mehr, irgendwer anders, was weiß ich, was für Konstellation, warst du da immer ruhig oder dachtest du, Alter, jetzt Alfred, jetzt mach mal Tinten auf den Tisch, jetzt will ich auch mal kommen, oder?
Naja, irgendwie war es eine schöne Situation, weil man wusste, okay, man hat jetzt relativ langfristig Planungssicherheit, rein vertraglich, ne? Also klar, muss man nochmal eine sportärztliche Untersuchung machen und so ein Kram.
Achso, aber der war schon unterschrieben, der Vertrag.
Ja, war dann relativ zeitnah, gab es dann auch eine Unterschrift.
Kannst du das ungefähr sagen? Ja, das geht jetzt nicht genau, aber wie viel war das grob? War es ein Jahr, waren es 2 Jahre, bevor du dann hergegangen bist? Oder?
Fast ein Zeitraum von grob 2 Jahren jetzt mal.
Ja, ungefähr.
Ist jetzt ja auch nicht so entscheidend. Ja, Im Nachhinein, denke ich, sind alle daran Beteiligten nicht schlecht davon weggekommen. Also mein Ex-Verein nicht, ich nicht und der THW auch nicht. Also es hat keinem geschadet, deswegen kann man, denke ich, auch darüber sprechen.
Ja.
Und im Prinzip war es so, dass das, denke ich, auch häufiger stattfindet so im Profisport, dass halt auch Vorverträge in der Form so geschlossen werden und man schon länger weiß, was Phase ist. Es war in dem Fall so und wie gesagt, das war aber für mich was sehr Positives. Ich wollte natürlich auch bestmöglich vorbereitet dann hierher kommen und das geht nur, wenn man sich auch täglich bei seinem aktuellen Verein reinhaut und auch dort mit dem sportliche Erfolge fährt. Es ist uns leider da nicht gelungen, weil wir leider abgestiegen sind. Da musste man natürlich nochmal durch die zweite Liga durchkämpfen. Das haben wir dann aber auch hinbekommen und dann konnte ich, bevor ich nach Kiel gewechselt bin, nochmal ein Jahr erste Liga mit Erlangen spielen und da haben wir, glaube ich, noch ein, ja, in Anführungsstrichen, historisches Ergebnis erzielt für den HC. Das haben sie aber, glaube ich, in der letzten Saison dann wieder
übertrumpft.
Ist auch egal.
Wart ihr, ich weiß gar nicht, 9. oder so? Ich weiß
ja,
nicht
genau,
mehr
genau, damals,
ne?
Schon.
Also irre gut als Aufsteiger.
Als Aufsteiger war es schon wirklich stark. Und deswegen, glaube ich, kann man daran sehen, dass es dort in kein Moment irgendein Motivationsproblem gab oder irgendeine Form, ein zweigleisiges Ding oder so. Es war immer der Fokus war auf dem Verein und in Zukunft freue ich mich auf den anderen Verein. Ja. So im Prinzip war es.
Kann man allein, glaube ich, an deinen Torzahlen ablesen. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man eine Liga, also du hattest ja genau das, ein Jahr mit Erlangen zweite Liga, dann erste Liga, dann zweite Liga, dann erste Liga. Mhm. Deine Zahlen, ich habe sie nur noch mal grob, es ist immer so im 150-plus-Bereich in Erlangen gewesen. Also du hast massig Tore jedes Mal geliefert. Ich habe immer so gedacht, wenn man eine Liga hochgeht, die Abwehrspieler werden etwas besser, die Torhüter werden logischerweise besser. Wie hast du das geschafft? Also bei dir an den Zahlen kann man das nicht ablesen, ob du erste oder zweite Liga gespielt hast. Du hast einfach gleich gut getroffen. Ja.
Also wenn man es jetzt ganz genau betrachten möchte, müsste man ja noch die Quote dazu nehmen. Das heißt, die Versuche...
Oh, weißt du die zufällig?
Nee, zum Glück nicht.
War sicher exzellent. Das lassen wir einfach so stehen.
Muss so gewesen sein. Konstant über 85%.
Ui, das ist eine hohe Zahl.
Nee, das war immer auch natürlich abhängig davon, ob man 7 Meter wirft oder nicht. Ne? Das ist natürlich auch extrem entscheidend bei hoher Torzahl. Das hat ich in Erlangen gedurft.
Das muss ich doch nebenher noch einmal. Sprich du gerne einfach weiter, jetzt muss ich einmal gucken, ob ich das schnell raus.
Ob das alles so genau dokumentiert ist, weiß ich nicht. Nein, wir haben da natürlich auch Systeme gehabt, auch im Jahr in der Station davor in Essen, wo wir extrem viel über Außen auch gespielt haben und viele Gegenstöße gerade. Mhm. Davon habe ich natürlich enorm profitiert und zuletzt die 7 Meter. Die auch nicht immer mit der allerbesten Quote abgeschlossen wurden, aber trotzdem dann in der Summe dann viele waren.
Ja.
Nee, das war natürlich auch schön, so einen Faktor gespielt zu haben damals in der Mannschaft und nun zu vielen Abschlüssen gekommen, sondern viel Verantwortung zu tragen. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man das dann ja so machen darf und dann auch erfolgreich macht.
Ich habe es jetzt mal fürs letzte Erlanger Jahr, also für 2016-17, 154 Tore, davon nur in Anführungszeichen 20 7 Meter, also 134 aus dem Feld. Das ist schon ziemlich dick. Und 66%. Das ist
Du schüttelst.
Ja, aber naja, also wenn es viele 7 Meter gewesen wären, wäre ich bei dir. Aber sonst sind 66% von außen sind, glaube ich, ganz gut. Ne, ist jetzt nicht astronomisch, aber da gehörst du schon zu den Besseren.
Ich glaube, wenn man das ganz genau nehmen will, und das wird einem auch jeder Trainer bestätigen oder jeder Spitzenhandballer, dass man wenn man gute Außen hat, sollten die eine Quote um die 80% haben. Das ist das Ziel. Ne? Also so heißt es in Handballkreisen, ob das jetzt immer erfüllt wird, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber das ist schon.
Ich guck mal quer, Robert Weber zum Beispiel mit über der Hälfte, nee, oder ziemlich genau die Hälfte seiner, es sind 85 7-Meter-Tore, 134 aus dem Feld, der hat zum Beispiel 70%. Mhm. Obwohl die 7-Meter-Quote, die ist ja meistens wirklich über 80% bei den Richtigen. Also 80% finde ich schon verdammt ambitioniert.
Ist ambitioniert, aber dann gehört man, glaube ich, auch wirklich zu der Weltspitze irgendwo. Ja. Und das, ja, klar, ist bei einem Verein wie dem THW natürlich dann jeder als einzelnen Anspruchs, ne, dass man sagt, man will zu den Besten der Besten gehören und die Titel gewinnen und dann muss man einfach auch eine gewisse Abschlussstärke mit sich bringen.
Ja, ja, das fand ich ganz interessant. Du hast neulich mal sehr cooles Videoformat, was es beim THW gibt, das Kabinengeflüster, wenn ich richtig bin. Kann man anschauen mit Rune Dahmke und dir, also die beiden Außen, Linksaußen, Rechtsaußen, gepaart. Da habt ihr, glaube ich, genau darüber mal kurz geredet. So, was macht den Außen auf? Und dann hast du erst so die Klassiker gesagt, wie Sprungkraft, Wurfvarianten. Und dann hast du doch gesagt, aber am Ende geht es eigentlich nur um die Quote. Ja. Ist das so von außen?
Im Prinzip darf man auch nicht vergessen, dass es noch eine Verteidigungsposition gibt. Die habe ich jetzt wahrscheinlich in dem Video nicht unbedingt angesprochen. die ist auch relativ ausschlaggebend. Ich glaube, wenn die Mannschaft sich auf seinen Außenverteidiger verlassen kann, der ja meist dann wirklich in der Unterzahl steht und die richtige Entscheidung treffen muss, ist das Gold wert. Weil es gibt dann auch viele meiner Kollegen und gehöre ich mal teilweise auch selber zu, die dann schnell mal auch die falsche Entscheidung treffen und dann.
Also du meinst nach innen zu viel helfen?
Zu viel helfen, zu früh ausweichen, zu früh in Gegenstoß gehen. Ja, ja. Es gibt alle möglichen Situationen, so der Mannschaft keinen Gefallen zu tun. Und dann ist es da schon entscheidend, dass man dort auch gut verteidigt, weil die Jungs in der Mitte sich extrem aufreiben und mit viel Aufwand spielen und dort kämpfen ohne Ende und man dort selber nicht so dran beteiligt ist, aber trotzdem schon viel helfen kann. Das ist halt immer so ein bisschen, was nicht gesehen wird. Klar, im Angriff ist es, wenn man hochklassig spielen will und Spiele gewinnen möchte, um Titel mitspielen will, extrem entscheidend, dass die Außen das Spiel breit machen, das heißt die Abwehr auseinanderziehen, auch kleine Winkel nehmen und die dann auch verwerten. Also das ist dann im Endeffekt am Ende des Tages egal, ob es ein Dreher dreimal in Folge ist oder dreimal Winkel rein. Es geht um die Quote.
Mhm. In Erlangen warst du, kann man wie gesagt allein an den Toren ablesen, so die Nummer eins, absolute, also hast du eben auch gesagt, jemand, für den Systeme gespielt werden, Go-To-Guy heißt es im Amerikanischen so schön. Ich finde ja so, wenn man einen hohen Anspruch hat wie du, es gibt zwei Positionen, finde ich, in der HBL, die sind unfassbar undankbar. Das ist links außen hinter Uwe Gensheimer zu sein und rechts außen hinter Niklas Ekberg zu sein. Warum hast du dir das trotzdem ausgesucht?
Ja, es ist ein guter Vergleich, stimmt schon. Ich kenne Uwe nicht persönlich, aber ich kenne Ecki persönlich. Ecki ist echt ein guter Typ und wir haben teilen Zimmer zusammen, haben auch viel Spaß zusammen. Ja, ist, wie du richtig ansprichst, für mich einer der Top 3 Rechtsaußen aktuell auf der Welt und das auch schon die vergangenen 2,5 Jahre.
Der wirft übrigens aktuell weit über 80%.
Der hat diese Quoten und das ist unfassbar und ich, ja, klar, es ist für einen selber dann in der Situation so, dass man den Teamerfolg ganz nach oben stellt. Also ich will THW Titel holen, dafür bin ich hergekommen. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mit einem Niklas Ekberg damals in Konkurrenz zu gehen, um zu sagen, okay, ich werde daran teilhaben, ich möchte mich dort auch durchsetzen und meine Spielanteile bekommen. Das hat bisher mit den Spielanteilen ganz gut geklappt. Also ich bin da zufrieden, sagen wir es mal so, dass Niklas die klare Nummer eins ist, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist Fakt. Aber für mich selber geht es darum, halt meine Rolle im Team zu haben und dort dem Team zu helfen und einfach an einer erfolgreichen Saison teilzuhaben. Das hat letzte Saison gut geklappt und das hoffentlich klappt es dieses Jahr wieder.
Ja. Ich glaube, es ist ja auch nachvollziehbar, ne? Du hast jahrelang geballert als Nummer eins und genau, jetzt geht's mehr darum, auch mal, du hast ja auch schon Trophäen, jetzt letztes Jahr Pokal und ERF Cup, ne, in den Schrank stellen können.
Richtig.
Ja. Ist das, aber die Meisterschaft fehlt noch, oder? Die muss schon sein, wenn man THW-Spieler ist.
Also das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn man sagt, man hat jetzt die Chance, dieses Jahr wirklich in drei Wettbewerben eine wichtige Rolle zu spielen und dass die Meisterschaft für mich persönlich über allem steht. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal so gesagt. Das will ich unbedingt in meiner Vita haben.
Mhm. Merkt man eigentlich so ein bisschen Unruhe in Kiel? 4 Jahre keine Meisterschaft, das wirkt in Kiel wie eine Ewigkeit, nehme ich an. Also für 2 Jahre kannst du nichts, da warst du noch nicht da. Aber die letzten 2 Jahre hat man es auch nicht geschafft, weil Flensburg auch im letzten Jahr unfassbar geliefert hat.
Ja, also in meiner ersten Saison war es schon extrem, weil ich dachte, ich komme zu einem Verein, wo man sich endlich wieder nicht nach ein paar Niederlagen zusammensetzen muss und drüber spricht, was machen wir besser, was ändern wir.
Ja, ja.
Weil das hatte ich eigentlich gefühlt in jeder Station davor, solche Phasen in jeder Saison, mit denen man halt dann auch immer schwer umgeht, weil dann wird über alles Mögliche diskutiert und da war ich eigentlich der Meinung, dass ich beim THW diese Situation nie erlebe. Es gab es dann leider im ersten Jahr schon, dass man wirklich dort echt nicht gut in die Saison gekommen ist und ja, dann auch in dem Jahr keinen Titel geholt hat. Das war glaube ich, extrem schmerzhaft für den Verein, fürs Umfeld, für mich persönlich. Kannte ich es ja erstmal nicht anders. War es also relativ gewohnt. Ich hätte es mir anders gewünscht. Letztes Jahr war es dann ganz anders. Wir haben, wie gesagt, im Vorfeld jetzt auch schon erwähnt, wirklich, ich glaube, 3 Spiele in der Liga verloren und den Rest haben wir komplett gewonnen. Ob es ERF-Pokal oder DHB-Pokal war. Ja. Geiles Gefühl in so einem Flow, du hast nur gute Stimmung, bist halt gehypt, gehst mit breiter Brust in die Spiele. Du kannst halt auch mal bis zur 55. Minute irgendwie noch mit 1-2 Toren zurücklegen und weißt, du gewinnst das Spiel trotzdem, ja, wo auch immer her dieses Wissen, ja, kommt, aber es passiert halt dann. Mhm. Und das ist schon irre, das war schon ein cooles Gefühl.
Ach, krass. Ist das sowas, was den THW irgendwie ausmacht? Ja, dieses Siegergehen nennt man das dann, glaube ich, immer so platt.
Ja, wenn dann das so ist, dann wurde das zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen verloren und uns jetzt wieder eingeimpft. Nein, ich denke, das ist über Jahre hinweg hier einfach eine wahnsinnige Qualität und an Spielern einfach gab.
Mhm.
Und zwischenzeitlich, glaube ich, ein bisschen Umbruch stattfindet, der jetzt nicht so top organisiert war, sage ich mal. Vorsichtig formuliert, weil dann schon auch nicht durchgängig diese Qualität vorhanden war.
Mhm.
Und dadurch natürlich dann auch es schwierig ist, alle Titel mitzuspielen oder überhaupt einen Titel zu gewinnen. Es kam dann auch Verletzungen dazu, das darf man auch nicht vergessen.
Dule war schwer verletzt.
Ne? Und dann hast du halt schon auch Schwierigkeiten, wenn solche Führungsspieler fehlen. Also alles in allem glaube ich, dass dort, klar, man von diesem Sieger gehen, hört man ja immer viel, aber es liegt halt daran, was für ein Kader hast du. Und den haben wir jetzt mittlerweile wieder, wo du einfach Leute hast, die richtig Top-Qualität mit sich bringen, eine gute Einstellung, gut zusammenpassen in der Chemie auch vom Team her. Und es macht Spaß, das täglich mitzuerleben. Und ich hoffe, dass das weiterhin diesen Erfolg auch abwirft.
Meinst du mit der Organisation des Umbruchs so ein bisschen auch, also gefühlt, ich versuche mal ganz kurz und platt zusammenzufassen, man hatte das Gefühl, Duvniak in dem einen Jahr, wo es nicht so lief, vor zwei Jahren, hat den Ball und muss gucken, was muss eigentlich jede Entscheidung treffen, und sonst hat man einen extrem jungen Nikola Bilic, einen extrem jungen Lukas Nilsson, die aber alle schon gefragt sind, die sind ja immer noch brutal jung, aber damals waren sie halt noch zwei Jahre jünger. War das so ein bisschen das, was du meintest mit der Umbruch, vielleicht nicht so ideal geplant?
Ja, da gab es halt noch ein paar andere Unruhen im Verein, ne? Langjährig verdienten Spieler, der da irgendwie dann noch ein bisschen quergeschlagen hat.
Zeitziehen, meinst
genau,
du?
Genau, im Endeffekt war es dann die Personalie. Dann hatten wir im Innenblock Probleme mit Toft Hansen. Wir hatten ja im Rückraum. Also alles in allem war es eine wirklich verkorkste Saison, das muss man sagen. Ne? Nicht gut reingekommen, rein sportlich, dann kamen Verletzungen dazu und der Druck wird ja nicht weniger hier. Er steigt natürlich. Und dann hat jeder eine Meinung und natürlich ist er auch jedem unbenommen, soll er auch haben, aber ist natürlich nun dann auch nicht förderlich, wenn das dann alles aufeinander einprasselt. Und dann doch lieber so, wie es jetzt ist, wenn es läuft und alle ruhig. Erfolg gibt ja recht.
Wie ging es dir zu der Zeit?
Ja, was war. Im Endeffekt die Situation halt so, dass ich mir gewünscht hätte, man kommt ein bisschen entspannter in diesen Verein rein, dass man sagt, okay, man es läuft halt, ne? Also man springt auf so einen fahrenden Zug auf und ist irgendwie dabei und kriegt so ein bisschen seine Zeiten und rutscht so auf dieses Niveau, versucht man sich so raufzukämpfen und da dann beizubleiben. Aber irgendwie war es ja eine Achterbahnfahrt. Also es war jetzt nicht so ein lockeres Ding, dass wir irgendwie mega erfolgreich die Saison gekommen sind, sondern es war alles so ein bisschen wild und das hätte ich mir natürlich anders gewünscht, aber im Nachhinein ist das halt irgendwie auch mal eine spannende Erfahrung.
Kann man ja auch dran wachsen, ne? Und so scheint es irgendwie dem ganzen Verein gerade zu gehen. Einen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, finde ich noch spannend, die Abwehrarbeit auf Außen. Kannst du das mal erklären, wie du da versuchst, was versuchst du gut zu machen? Wo setzt du deinen Fokus hin? Wie findest du zum Beispiel die Mitte? Wann gehe ich in Gegenstoß und wann sichere ich vielleicht eher den Abpraller, solche Geschichten?
Ich denke, ein paar meiner ehemaligen und auch aktuellen Kollegen werden jetzt vielleicht, wenn sie es hören, ein bisschen ins Grinsen kommen. Früher habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Augenmerk auf den Gegenstoß geschickt als auf die Defensive. Da, sobald es ich antizipiert habe, dass eventuell jetzt gleich jemand in den Sprungwurf geht und zum Wurf ausholt, bin ich schon an der Linie gewesen, um für einen Gegenstoß bereit zu sein. Nein, das ist natürlich hier im THW oft auch Spiele gibt, die wirklich auf Messerschneide stehen und man extrem fokussiert ist und wirklich noch deutlich konzentrierter und dann halt Sachen wie individuelle Ziele halt irgendwie weniger eine Rolle spielen, sondern es geht wirklich um den Teamerfolg und dann fügt man sich viel mehr ins System, als man das vielleicht woanders machen würde. Kann sein, dass es an meinem etwas reiferen Alter liegt und ich das früher nicht so wahrhaben wollte, aber ich glaube eher, dass es ein bisschen der Gesamtsituation geschuldet ist und ich dort früher eventuell etwas egoistischer gehandelt habe. Also im Prinzip geht es darum, es gibt gewisse Regeln, die man befolgt oder halt nicht befolgt. Und wenn man die Regeln befolgt und die erfolgreich sind, dann hat man auch, kriegt man seine berechtigten Einsatzzeiten. Wenn man sein eigenes Ding macht und das erfolgreich ist, dann geht man das Risiko ein, dass man halt auch beim Misserfolg nicht weiterspielt. Da gehören Kleinigkeiten zu, ne? Also wann schiebt man zu mit der Absprache mit dem Torhüter, will er lieber, dass der Außen oder der Halbe wirft, geht man auf Stürmer voll, geht man nochmal auf antizipiert man mal auf den Querpass, den man rausfangen möchte, in welcher Situation macht man das, wenn der gegenüberliegende Außen wirft, geht man den Gegenstoß, wenn der eigene Außen wirft, geht man nicht einen Gegenstoß, Einfallswinkel, Ausfallswinkel, ne, es kann immer anders kommen. Ich meine, es ist ja kein vorgefertigtes System, aber im Prinzip die Regel, die es so gibt, die versucht man zu befolgen. Und dann fährt man, glaube ich, ganz gut.
Kannst du mal erklären zum Beispiel, also wenn wir mal bei dem Thema bleiben, wann geht es um den Abpraller, wann darf ich in den Gegenstoß gehen? Was gibt Philipp euch da zum Beispiel vor? Gibt es da eine Maßgabe, die du in kurzen Worten darlegen könntest?
Aber wenn der Abpraller auf meine Seite kommt und ich nicht da bin, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. Das ist schon mal eine Grundregel. Nein, es ist so, dass man das ja über ein Gefühl her über Jahre entwickelt. Also es kommt ein bisschen, wie gesagt, vorhin Einfallswinkel, Ausfallswinkel, einfache Mathematik dazu. Dann ist sehr viel Zufall im Spiel.
Mathematik, jetzt weiß ich endlich, warum aus mir nichts geworden ist.
Mathematik. Das sind natürlich noch höchst intelligente Spieler auf außen tätig. das sind halt, ja, Erfahrungswerte, aber auch, also ich brauche jetzt nicht im Gegenschuss zu rennen, wenn die sich im Rückraum noch die Bälle zupassen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig, ne? Also du musst schon irgendwie damit rechnen, okay, jetzt springt er hoch, wir haben zweimal einen Block. Entweder hat der Torhüter seine Ecke und der Ball fliegt ihm in die Hände oder er geht in den Block und dann hoffentlich zu einem unserer Mitspieler und dann renne ich los. Aber also sowas zum Beispiel, ne? Dass ich sehe, okay, die Situation gibt jetzt nicht viel Chancen her für den Gegenspieler.
Ja.
Das könnte ganz gut sein, dann laufe ich jetzt mal los. Wenn der Ball dann vom Block zu meinem direkten Außengegenspieler fliegt, dann sehe ich halt blöd aus. Weil dann haut er das Ding halt rein und ich stehe halt da und denke mir so, ja gut, das kann ich jetzt nicht so kalkuliert. aber klar, also es wird niemals so die goldene Regel geben. Es wird immer ein Misch sein aus irgendwie Erfahrungswerten und situationsbedingten Dingen.
Ja, ja. Ein oder zwei Themen würde ich gerne noch machen, bevor wir dann so ein bisschen auf deine Karriere und du als Typ bist auch extrem spannend, muss man sagen. Mit dir gibt's echt eine Menge Themen zu besprechen. Wir haben einen kleinen Gruß von einem deiner Mitspieler. Das hören wir uns einfach mal kurz an.
Ja, moin, Ole Rumi hier. Du, ich wollte dich jetzt nur noch mal fragen, wie es dir geht, nachdem du ja erst vor einigen Tagen da wirklich vernichtend geschlagen wurdest von deiner Freundin. Nicht nur im Badminton, sondern auch im Paddle-Tennis oder wie man das nennt. Ich wollte es nicht beim Training machen, das da vor den ganzen Jungs nochmal anzusprechen, nachdem ja wirklich einige das live miterleben mussten. Also Julia hat dich da ja wirklich in Grund und Boden gespielt. Ich weiß gar nicht, wie du dich jetzt fühlen musst. Deswegen, ich wollte mich melden, ich wollte wissen, habt ihr das geklärt? Kommt ihr da zueinander oder sitzt der Schmerz zu tief? Geht's dir gut? Das möchte ich natürlich ganz besonders wissen. Und ja, kannst mich gerne anrufen. Ansonsten sehen wir uns beim Training. Mach's gut.
Dein Blick. Ey, jetzt bin ich gerade so traurig, dass wir kein Video haben. Dein Blick, als die Nachricht losging, war Gold wert. Schmerzverkniffene Augen.
Es ist ja zum Glück ein Podcast.
Was war da los?
Ja, Julia, dieser Tag war natürlich nicht so angenehm. Im Prinzip ging es da so mit los, dass wir in der Nationalmannschaftspause nur ein paar Spieler vor Ort ein kleines Rückschlagspielturnier gemacht haben. Und wir hatten zu wenig Leute, dann hatte ich netterweise angeboten, meine Herzensdame mitzubringen, die ja nun wirklich ein bisschen was kann am Schläger. Und da wurde ich dann vor der Einheit gefragt, ob ich denn mit ihr zusammenspielen möchte im großen Kreise vor ihr. Das habe ich dann verneint.
schon mal unklug.
Nicht so clever war. Und ich muss die Ansage da ein bisschen revidieren. Badminton haben wir sie schon platt gemacht. Aber gut, im Paddle-Tennis, das wäre eine völlig neue Sportart war für mich. Es gibt Sonnenstand und Rasenhöhe und alles war noch nicht so ausgedeichselt.
Rasenhöhe? Ja. Beim Paddle? Was war denn das für ein Paddleplatz?
Nein, das sagt man ja so gerne.
Ach so, ich dachte schon.
Nein, war aber unglücklich. Mein Mitspieler war auch noch grün hinter den Ohren. Am Ende des Tages muss man die Niederlage irgendwie verdauen. Das ist noch nicht ganz gelungen.
Okay, aber da bist du so ein Ehrgeizling, dass dir das echt wehtut, oder wie?
Ja, es wird natürlich dann auch alles ein bisschen rausprovoziert und ein bisschen auf die Spitze gebracht in dem Moment. Nein, das ist hat Spaß gemacht.
Ja, das merkt man. Also, und wie waren jetzt die Teams? Du gegen deine Freundin auf jeden Fall?
Ja, ich hatte witzigerweise sogar noch einen Kumpel zu Besuch. Ja, gleichzeitig, und die durften dann zusammenspielen. Also die beiden waren dann auch seit 2-3 Tage zusammen auch noch bei mir da. Also das wurde ein Thema natürlich noch ein paar Mal aufgemacht. Ich konnte mich revanchieren zum Glück. Wir haben uns dann noch am selben Tag ein Wissensspiel, neues irgendwo, so ein Brettspiel gekauft. Und als Wetteinsatz gab es dann das allmorgendliche Bad in der Ostsee. Mhm. Außentemperatur waren es dann, glaube ich, 2-3 Grad und Wassertemperatur 8-9. Da haben wir 2 Partien gespielt an 2 unterschiedlichen Tagen. Die habe ich beide gewonnen und beide durften einmal baden. Also, das war dann schon wieder balsam für meine Seele.
Ja, Gott sei Dank. Ey, aber das klingt ja, das kannst du doch nicht machen.
Ich würde da nicht hier sitzen. Ich würde nicht hier sitzen. Ich hätte es nicht überlebt. Oh. Also wirklich nicht. Das war unvorstellbar. Ich habe in so einer, muss man sich so vorstellen, mit der dicksten Winterjacke und so einer, man kennt ja diese Wollmützen, so diese über die Ohren gehen aus Russland, diese übertriebenen Fellmützen. Ja. So einen hatte ich auf. Und sie ist im Bikini und er im Badehose da reinmarschiert. Das war schon witzig. Habe ich auch ein Video von.
Okay. Und überlebt und ohne Erkältung überstanden?
Also bisher schon, ja.
Ach du liebe Güte. Und wie hat Rune von all dem erfahren?
Ja, Rune war ja auch Teilnehmer des Turniers, hat dann, glaube ich, sogar auch am Ende des Tages gewonnen mit Ecki zusammen. War auch eine unfaire Konstellation. Alles hätte man auslosen müssen. Nein, Glückwunsch auch von hier nochmal, Rune. Vielen Dank für die Erinnerung. Und ich werde mich dann nochmal an deine Schulter lehnen und ausrollen.
Ihr scheint ein gutes Gespann zu sein, oder?
Ja, wir haben Spaß. Also das kann man nicht anders sagen. Aber das geht nicht nur Rune und mir so, sondern es ist insgesamt in der Mannschaft echt lustig. Immer erfolgsbedingt natürlich, aber wir haben auch viele Jungs, die in den privat so unter sich befreundet sind und Sachen unternehmen und ja, es passt einfach von der Mischung die Charaktere gut zusammen. Also ja, immer ein gutes Gefüge auf jeden Fall. Das ist schon spaßig.
Ja. Sag mal, ein harter Schnitt, was mich noch interessieren würde. Du hast ja schon einige Vereine gesehen. Erlangen haben wir gesprochen, die sind ganz stabil dabei in der ersten Liga. Deine anderen Clubs davor, der Dino ist abgestiegen. Ups. Kriegst noch mal Kaffee, das braucht man um die Zeit.
Schlecht.
Gummersbach und TuS Essen. Hast du noch ein bisschen ein Auge drauf, was sie so machen in der zweiten Liga?
Hm. Ach, krieg ja schon Schaum vom Mund hier, vom ganzen Reden. Bin ich auch nicht gewohnt. ja, auf jeden Fall. Also ich habe weiterhin so Apps, wo man halt natürlich Spiele verfolgen kann und Internetseiten, auf denen ich regelmäßig verkehre.
Achso, also du guckst auch wirklich zu oder Apps im Sinne von Live-Ticker?
Teilweise, wenn ich mal wirklich Langeweile habe, dann gucke ich mir auch die Spiele an. Mhm. Teilweise wirklich, das passiert. Aber mehr oder weniger gucke ich hauptsächlich die Ergebnisse dann im Nachhinein und verfolge so die Situation und lese auch mal einen Artikel. Also der TuS hat ja so seinen Weg eigentlich ganz gut beibehalten. Es ist echt mega spannend mit diesen jungen Spielern, die dort auch immer wieder entstehen. Und das ist einfach ein spannendes Projekt, weil dort man auch zeigt, dass man mit ganz jungen Spielern, also mit der jungen Mannschaft auch echt erfolgreich Handball spielen kann. Mhm. Mhm. Also finde ich ein gutes Anschauungsbeispiel. Die VfL hat natürlich jetzt schon eine extrem schwierige lange Phase hinter sich, wo man jetzt eigentlich dachte oder hofft für den Verein, dass es zu einer Art Neuanfang kommen kann. Ich habe ja noch diese altehrwürdige Eugen-Haas-Halle mitbekommen und die Zeit in der Lanxess-Arena in Köln als Spieler und mittlerweile gibt es ja dann die Schwalbe-Arena, die ja schon mal für einiges an mehr Qualität im Umfeld sorgt und insgesamt ist einiges passiert in Gummersbach und ich glaube gerade, dass Christoph Schindler dort einen sehr guten Job macht, den kenne ich ja noch als Spieler und ist ein guter Typ.
Sportliche Leiter inzwischen.
Sportliche Leiter dort, genau. Klar, es ist kein einfaches Pflaster. Man ist dort natürlich extrem verwöhnt, erfolgsbedingt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dort jetzt mit ein bisschen Anlauf auch wieder dazu kommt, dass man in den nächsten Jahren wieder in der ersten Liga auftaucht und dort sich auch wieder festigt. Gummersbach ist weiterhin ein großer Name im Handball und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch weiterhin wieder so funktionieren kann.
Ja, ich glaube, gerade das macht es ein bisschen schwierig, ne? Wenn der Dino halt dann irgendwann mal gestorben ist, da irgendwie sich neu auszurichten, aber sind sie gerade dabei. Ja, wir haben schon eine Menge über dich erfahren, aber bisher war es viel sportlich. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen so den sehr spannenden Menschen Ole Ramel noch kennenlernen. Geht gleich weiter mit Rubrik 2. Ja, dein Lebensweg ist wirklich, das ist kein gewöhnlicher, würde ich mal sagen. Du bist in der Nähe von Bremen geboren, Achim. Heißt der schöne Ort.
Richtig.
Finde ich schon mal spannend.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich komme aus Achim. Das ist zweideutig.
Schön, dass du es so gesagt hast. So kam es noch besser. Bist dann aber aufgewachsen auf Norderney. Ich glaube, die meisten kennen diese Inseln Borkum, Norderney, Spiekeroog, was es da im Nordwesten von Deutschland alles so gibt. Oder eigentlich an der Nordsee halt. Ich kenne das eher so als Urlaubsparadies quasi. Wie ist das, auf so einer Insel wirklich permanent zu wohnen, da zu leben und aufzuwachsen?
Ja, ich bin sehr glücklich, dass du unsere verhasste Nachbarinsel nicht direkt genannt hast. Ich werde sie auch nicht weiter nennen.
Oh shit, jetzt bin ich gar nicht. Oh Gott, was habe ich jetzt für welche?
Nein, es ist Norderney als Aufzuchtsort, will ich schon fast nennen, zu haben. Oder aufzuwachsen in einer heilen Welt, wirklich, es gibt keine Kriminalität, keine Gewalt, es ist keine einzelne Straßenampel, es gibt jegliche Wege mit dem Fahrrad zu bewältigen. Ich bin, glaube ich, dann, ob es jetzt schon Kindergarten war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zur Grundschule selber mit dem Fahrrad gefahren und cool. Das auch völlig wie ein Gaskranker, wild über die Straßen, ohne irgendwie Gefühl dafür zu haben, oder dass da irgendwas passieren könnte.
Nein. Wusste das dann auch die ganze Insel, oh, das ist der irre Rahmel, Junge.
Los. Das ist einfach wunderschön, weil man hat die Möglichkeit, nach der Schule aus dem Haus zu gehen und die Eltern wissen, dass man abends zu einer gewissen Zeit dann auch wiederkommt, die vorgegeben wird. Und das alles völlig sorgenfrei. Man muss nicht mit dem Auto zum Freund, zum Training, zur Nachhilfe, zur weiß nicht wohin gefahren werden, sondern bewältigt das alles selber. Und es gibt Sportangebote, es gibt natürlich das Meer, was einem jeden Sommer natürlich sehr, sehr schön macht. Und klar, touristischer Ort, im Winter nicht so überlaufen wie im Sommer, macht es natürlich dann im Winter teilweise auch ein bisschen trist. Als gerade Jugendlicher ist es dann auch schwierig. Ich habe aber zum Glück jede freie Zeit mit Sport verbracht und die Wochenenden dann schon auf dem Festland in Aurich verbracht. Somit bin ich dort in keine Winterdepression in der Jugend gefallen, sondern hatte immer was zu tun. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, ab einem Alter von 14, 15 könnte es dort ein bisschen langweilig werden. Könnte auf dumme Ideen kommen. Aber das bin ich zum Glück nie.
Sonst würde die Kriminalitätsrate ja dann doch mal von null auf irgendwas steigen vielleicht. Wie viele Menschen wohnen denn da? Also abseits der Touristen, weißt du das in etwa?
Ja, also durchschnittlich sagt man so 6.000. Möchte ja auch als Stadt gelten. Das ist, glaube ich, relativ konstant. Im Sommer sind dann 3 Millionen Übernachtungen in der Saison, hat man. Im Schnitt sind das, glaube ich, dann sagt man teilweise, in der Spitze sind 70.000 Menschen auf der Insel. Also ist schon,
ist ja irre,
schon verrückt, ne, wie das alles so möglich ist. Das merkt man dann auch. Aber es ist, ja, jeder, der noch nicht dort war, dem kann ich nur empfehlen, diese Insel mal für ein paar Tage zu besuchen, weil du hast wirklich alles geboten. Also es ist super viel. Schöne, wilde Natur, also viel Nationalpark, lange weiße Strände, tolles Meer, tolle Lokalitäten, Restaurants, Bars, Cafés, viele Einkaufsmöglichkeiten an Regentagen. Es ist teilweise möglich, wie gesagt, Sport zu machen, aber auch zu entspannen, also mit einem Thalassobad und allem drum und dran. Könnte man jetzt hier ausschneiden und als Werbung nutzen, ja, euch, ja. Aber es ist wirklich wahr.
Könntest also irgendwie Botschafter, Außenminister deiner Insel irgendwann mal werden.
Art, ja. Das ist ja ein großer Traum, als Jugendlicher war immer irgendwann Bürgermeister zu werden.
Ja, wirklich? Ich dachte, Bademeister wolltest du werden.
Ja, das war dann für die reine Arbeitsform erstmal der erste Gedanke, weil war ganz nett, hatte ich auch meinen ersten Sommerjob.
Ah, okay.
Ja. Aber ja, ist dann doch ein bisschen anders gekommen.
Aber wirklich Bürgermeister?
Ja, wieso
nicht? Im Spaß jetzt oder könntest du dir wirklich vorstellen?
Ja, man kann sich so viel vorstellen. Und das war immer ein bisschen mehr ein spaßiger Gedanke. Aber ich glaube, da geht es einem nicht so schlecht als Bürgermeister.
Ja,
einer kleinen Kommune kann man, glaube ich, ganz gut leben.
Ja. Gibt es denn auch, also ich man merkt auch richtig ein Strahlen in deinen Augen, also ich glaube, du hast da wenig vermisst, aber gab es irgendwann mal Entbehrungen, wo du so das Gefühl hattest, da kommt die Insel jetzt doch an ihre Grenzen, da hätte ich es vielleicht in einer Großstadt oder auf dem Festland oder wo auch immer leichter oder das hätte ich da noch zusätzlich?
Also ich muss wirklich sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte. Also ich hatte eine bis jetzt immer noch eine tolle Clique, also ein super Freundeskreis, damals schon ich im Kindergarten aufgebaut, habe jetzt einen guten Kumpel, den ich auch letztens zu seinem 30. Geburtstag überraschen durfte, mit dem ich eigentlich wöchentlich telefoniere noch und die anderen Jungs sind auch immer einmal im Jahr noch auf jeden Fall versammelt zu irgendeinem Event. Wir haben mittlerweile natürlich diese WhatsApp-Gruppen, wo wir uns halt weiter vernetzen und Zeug, weil ich sonst in sozialen Medien jetzt nicht so viel auftauche, aber da bin ich halt dann schon irgendwie mit den Leuten, mit denen ich mich gerne austausche, auch im Austausch. Was habe ich damals vermisst? Also wir hatten viel Spaß, ich konnte alles machen, was ich wollte an Sport und meine Eltern haben mir alles möglich gemacht, was ich wollte. Also es war eine schöne Zeit. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass vielleicht habe ich es verdrängt, aber ich könnte jetzt überhaupt nichts nennen, was ich damals in irgendeiner Form vermisst.
Du hast in dem Interview mal gesagt, dass du gerne hättest, dass deine Kinder da auch irgendwann mal aufwachsen auf der Insel.
Ja, das ist wahrscheinlich echt schon echt lange her, dass dieser Satz gefallen ist. Durch die eigenen Erfahrungen, die man macht, wünscht man sich das natürlich dann für Nachkommen. Aber jetzt ist man natürlich auch ein bisschen älter geworden und auch immer noch egoistisch. Und weiß nicht, ob ich jetzt so in der Form aktuell dort so leben könnte und mich komplett ausleben könnte. Das ist so die Frage. Ne? Aber
wäre mit deinem Job auch nicht so leicht vereinbar.
Aktuell,
ne?
Extrem schwierig. Und wenn man für den Zeitraum nach der Karriere dann denkt, dann muss man ja auch gucken, was macht man für einen Job, weil das ist natürlich eingeschränkt dort auf der Insel. Ist man entweder im Tourismus tätig oder halt
Bürgermeister.
Bürgermeister. Meine Mutter ist Lehrerin. Den Gedanken gab es in meinem Lebensweg auch schon mal, sowas zu werden.
Hast du mal studiert, ne?
Ja, aber habe ich zum Glück jetzt aktuell dann auch nicht mehr weiter so verfolgt, weil man kann natürlich irgendwie schon ein paar Jobs machen, aber es ist ein bisschen beschränkt und da wird sich dann in Zukunft zeigen, wo der Weg hingeht.
Ja.
Ganz ausschließen will ich das nicht, aber ich werde es jetzt auch nicht mit aller Macht versuchen.
Wie steht deine aktuelle Partnerin dazu, die, wie wir gehört haben, so versiert am Schläger ist? Ja. Könnte die sich vorstellen, auf der Insel zu leben?
Also im Detail haben wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber sie ist, glaube ich, eher so der Weltbürger und reist gerne und ist viel unterwegs und hat auch viel gerne ein Kulturprogramm, das sie wahrnimmt und da ist oder nein, dann irgendwo schon, sind da Grenzen gesetzt. Also das wäre, glaube ich, gar nicht so einfach für sie.
Ja.
Aber ja, also sie empfindet die Zeit, die sie dort verbringt, auch immer als sehr schön.
Ja. Dein Vater ist Meeresbiologe. Deswegen auf dieser Insel gelebt oder wie kam das überhaupt, dass ihr da hingezogen seid?
Meine Mutter kommt von dort gebürtig.
Ah, okay.
Und ist dann im Studium Richtung Osnabrück und Bremen unterwegs gewesen. Und mein Vater gebürtig dort aus der Bremer Region, dann dort sich kennengelernt und aufgrund des Studiums gab es zu der Zeit dann genau ein Jobangebot. Meine Mutter war arbeitslos, also ausgebildete Lehrerin. Da gab es damals nicht so viele Möglichkeiten. Und das Jobangebot kam von ihrer Heimatinsel, wo ihre Eltern auch gelebt haben. Und sie hatte eigentlich immer gesagt, sie will nicht zurück. Aber es war dann natürlich dann notgedrungen, irgendwoher Geld zu bekommen, der Weg dort wieder zurück. Ja, ja. Das hat auch alles dann ganz gut geklappt und ein paar Jahre später hat sie dann auch eine Anstellung gekriegt auf der Insel, als sie dann wieder zur Arbeit gehen konnte, nachdem mein Bruder aus dem Gröbsten raus war. Und ja, so ist es dazu gekommen im Endeffekt.
Krass.
Also wirklich verrückt.
Das kann ich. Aber haben so, haben deine Eltern sind dort total glücklich geworden? Sind die cool damit, wenn es ja am Anfang eher scheinbar so eine Notlösung in Anführungszeichen war?
Ja, die haben das 30 Jahre ganz gut geschafft.
Ach, so lange inzwischen, okay. Also ja. Gut, das macht man nicht, wenn es nicht gefällt, ne? Das ist inzwischen, ja. Meeresbiologe ist natürlich irre spannend. Umweltschutz, gerade ein Riesenthema, ich finde, zu Recht und zum Glück. Ist es sowas, für das du besonders sensibilisiert bist durch deine Eltern, auch durch dein Aufwachsen? Nehmen wir an, du bist sehr naturverbunden dann aufgewachsen, wenn man auf so einer Insel eben nicht in der Großstadt aufwächst.
Ja, ich habe mich lange Zeit dann darauf fokussiert, was einem dann so die ganze Zeit nicht möglich war, also mehr auf Stadtleben und kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen, nochmal ins Nachtleben vielleicht und sich zu bewegen. Aber mittlerweile ist es seit ein paar Jahren so, dass ich auch diesen Weg zurück zur Natur und ja, dem ganzen Umweltgedanken zurückgefunden habe. Unterschiedliche Ansätze, die ich dort verfolge. Aber es hatte ja irgendwo den Anfang mit der Ernährung. Dass ich für mich dann festgestellt habe, dass ich ein bisschen was verändern möchte, mehr aus gesundheitlichen Gründen und dann aber durch viel Artikel und auch Dokumentarfilme und Informationen, die einem so zugrunde liegen, darauf gekommen bin, dass für mich die vegane Form die gesündeste für mich persönlich, aber auch für meine Umwelt ist. Ich bin jetzt kein militanter Veganer, der versucht, auf Leute zuzugehen und irgendwo dort sie zu belehren und irgendwas zu bewegen und Menschen zu verändern, sondern ich habe für mich diesen Weg gewählt, um ein reines Gewissen zu haben. Mittlerweile bin ich da auch wieder ein bisschen von abgekommen, weil ich sage, reiner Veganer, so kann ich mich nicht bezeichnen, zumindest nicht mehr, weil ich einen Jagdschein gemacht habe und das, was ich erlege, auch verzehre. Somit habe ich einen gewissen Fleischkonsum, der jetzt aber ja wirklich sehr natürlich ist und sehr umweltschonend ist und dem ich auch ja rein gewissens wiederum dann auch so gehen kann, diesen Weg. Ich wüsste jetzt keine genaue Bezeichnung für meine Ernährungsform.
Jagd-Veganer.
Ja, es ist irgendwie Jäger, Sammler und Bauer gleichzeitig. Aber ja, es hat sich entwickelt und der Weg zurück zur Natur, um den Bogen zu spannen, dadurch natürlich umso extremer, weil ich viel im Wald sitze, weil ich viel irgendwo in der Natur versinke als Teil davon. Ganz ruhige, schöne Momente, viel beobachte und ja, das hat mich wieder so mega gepackt, wie es früher schon großer Teil von mir war. Es ist das jetzt auch wieder.
Ja. Finde ich mega spannend. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft kommst du dazu, jagen zu gehen? Wann ist da überhaupt Zeit dafür und wo geht's dann hin?
Ich habe das Glück, dass es hier im vereinsnahen Umfeld jemanden gibt, der ein eigenes Revier hat, bei dem ich ab und zu da mitgehen darf. Ich habe hier über die Gemeinschaft in Kiel auch schon ein, zwei Leute mit kennenlernen dürfen, die mich auch dann mitnehmen, wenn ich sie kontaktiere, das irgendwie möglich machen. Also da muss ich mich wirklich sehr glücklich schätzen, dass ich dort unterschiedliche Erlebnisse schon haben durfte und Leute habe, die das auch gerne machen. Ich gehe aber auch, wenn ich mal ein paar Tage am Stück frei habe, sehr, sehr gerne mit meinem Vater auf die Jagd, der nun schon 6 Jahre einen Jagdschein hat und sozusagen der Grund ist, warum ich das überhaupt auch alles erst gemacht habe. Ne? Früher habe ich das nicht verstanden, wie Papa, du schießt Tiere tot, was ist das denn? Du bist doch Biologe und was ist da, wie kann das alles sein? Und war der Sache halt komplett skeptisch gegenüber, weil ich halt auch keine Ahnung hatte.
Ich
habe halt keinen Gedanken gehabt, habe mich erstmal so dagegen gestellt und es nicht tolerieren wollen, nach dem Motto, wie kann das angehen?
Ach, krass,
aber ich habe mich damit dann extrem auseinandergesetzt und bin mitgegangen und geguckt, könnte das für mich was sein? Und fand das dann super spannend und der ganze Ansatz ist natürlich auch ein sehr korrekter und so ein sehr sozialer Ansatz, den man dort verfolgt als Jäger. Das jetzt auszuführen, würde komplett den Rahmen sprengen hier. Aber es ist auf jeden Fall für jeden Einzelnen der Hörer hier vielleicht mal auch nicht uninteressant, sich damit auseinanderzusetzen mit der Jagd, weil das sehr komplex ist und an sich nicht nur ein Hobby, sondern wirklich auch ein Sozialdienst ist in meinen Augen. Und die Möglichkeiten ergeben sich dann, weil man lernt Leute kennen. Also wenn ich mit anderen auf Jagd bin, dann gibt es meine Gemeinschaftsjagd und man ist irgendwie zusammen irgendwo sitzt und spricht, kommt ins Sprechen und sagt, kannst ja hier mal mitkommen und hier mal mitkommen. Jetzt waren wir hier vom THW auf einem Golfturnier und ich saß an einem Tisch mit einer völlig zusammengewürfelten Truppe aus Geschäftsführern und sonstigen Leuten aus anderen Unternehmen und mein Sitznachbar war auch Jäger und dann verbindet einen eine Leidenschaft, eine Passion und man kommt darüber ins Reden und sofort hat man irgendwie wieder neuen Kontakt. Und das ist halt super spannend.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du denn schon, was hast du schon so geschossen in deinem Leben?
Ich denke, ein Wildschwein sollte jedem bekannt sein, wie das aussieht. Davon dürfte ich schon ein paar erlegen.
Rehwild, schon mehrere. Okay,
Rehwild, ob es ein Rehbock ist oder eine Ricke. Also man hat ja sein eigenes Vokabular im Jagdwesen, dass man dort halt auch die Tiere speziell nennt. Also die Ricke ist das weibliche Stück Rehwild. Dann gibt es Dammwild, das sind die Hirsche, die gepunktet sind. Dort durfte ich auch schon männlich wie weiblich, als ich die Chance ergraben, erlegen. Ich habe mehrere unterschiedliche Wildtiere erlegen dürfen, sagen wir es einfach mal so. Die jede einzelne Erinnerung habe ich in mir. Ich habe jeden Vorgang, jedes Erlebnis abgespeichert. Ich habe von jedem Stück auch was konsumiert. Also natürlich, ne, es wird immer verwertet, ob es jetzt verkauft wird im Nachhinein oder bei mir in der Kühltruhe landet.
Das ist so teils, ne? So ein ganzes Reh ist also auch ein bisschen viel.
Es wird dann schon sportlich irgendwann, ne? Aber im Prinzip ist es nie, also es ist immer, hat er immer einen Sinn. Es ist nie irgendwie so, wie manche dann mit Vorurteilen damit umgehen, irgendwie an dem Spaß geschuldet, sondern es geht immer darum, eine gewisse Population zu halten, um unsere Kulturlandschaft halt auch weiter so zu bestehen zu lassen, wie sie da ist.
Das meintest du, glaube ich, mit dem Dienst an der Gemeinschaft so ein bisschen, ne? Ja. Den, so ein bisschen den Einklang halten. Und wie ist das, wenn man, erinnerst du dich noch ans erste Mal, wenn man abdrückt und weiß, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber man beendet das Leben eines Lebewesens, macht man sich da Gedanken drüber?
Das ist auf jeden Fall so. Also ich bestimmt erstmal den Schluss zu fassen, lange gebraucht, das zu machen, also Jagdschein und dann steht man das erste Mal da und ich hatte dann Mein Mentor aus der Ausbildung dabei, der das Tier mit mir angesprochen hat und gesagt hat, okay, jetzt das kannst du jetzt erlegen und neben mir stand und gesagt hat, jetzt schieß nach dem Motto. Und es sind Dinge mir vorgegangen, die ich nicht von mir kannte. Also es ist natürlich dann schon ein krasser Moment, wo du sagst, so ja, jetzt es ist was Natürliches. Es gibt's täglich, das ist Prädatoren und ganz normale
Prädatoren, ein super Wort.
ganz normales Wild gibt. Ne? Das ist das Natürlichste der Welt. Trotzdem ist es eine Überwindung. Wenn man das dann geschafft hat, ist es auch wieder ein ganz anderes Gefühl, weil es gibt ein Jagdfieber, also so ein Instinkt, der ganz tief in uns verwurzelt ist, der dann hochkommt. Und ich habe den ganzen Körper gezittert und war total glückserfüllt, irgendwie mega spannende Situation und es ist halt eine große Freude in dem Moment, aber auch ein großer Respekt dem Tier gegenüber. Man gibt es dann auch gewisse Traditionen, die man dann noch verfolgt und alles in allem ist es dann also, ich würde sagen, die beste und stressfreieste Art und Weise, an Nahrungsmittel zu kommen, das halt proteinreich ist und fleischhaltig. Also das wird keinen anderen Weg geben, ein Tier freier und ein schöneres Leben zu geben als diese Form und dann trotzdem halt zu nutzen. Mhm. Und damit ist diese ganze Grausamkeit, die dann vielleicht diesem Moment des Erlegens dann gegenübersteht, mit 12 Jahre Gefangenschaft in einem kleinen Stall und dort ausgenutzt zu werden, glaube ich, kann man das nicht gegeneinander aufwiegen.
Ja, ja. Wird's denn irgendwann, geht's dir immer noch so oder wird das irgendwann normal in Anführungszeichen, dass diese Überwindung wegfällt und man weiß sozusagen, das ist okay, was ich hier mache. Ich kann jetzt abdrücken, ohne diese riesen Gedanken mir zu machen.
Normal ist es nie, weil du immer die Situation einschätzt und ich hoffe, dass es auch nie normal wird. So würde ich es immer lieber formulieren.
Ja.
Du schätzt immer die Situation ein, du musst halt sehen, Gefährdung, ne? Also auch können jeder Ecke im Wald mal ein Spaziergänger in die Gegend laufen oder ein Mountainbike-Fahrer oder was die Leute sonst alles im Wald so treiben. Das musst du einschätzen, bevor du halt wirklich den Finger krumm machst, dann ist das das richtige Stück, was du dort gerade liegst. Also hat das das richtige Alter, ist es die richtige Art, sollte man schon erkannt haben, aber hat das richtige Alter, ist es so, ist es korrekt, das jetzt zu machen? Es gibt ja immer einen Plan und den will man erfüllen. Und dann ist es auf jedes Mal aufs Neue wieder eine Herausforderung, auch ist ja nicht so, dass ich da nichts mache, sondern ich muss zielen und vernünftig ruhig bleiben und Dinge halt antizipieren, vielleicht eine Bewegung oder sonstiges. Also es ist immer mit Anspannung verbunden und immer was Besonderes, immer sehr spannende Momente.
Mhm. Schon mal daneben geschossen?
Gab's.
Ja?
Ja.
Ja. Quote? 80%?
Nee, 95, 99, Richtung 100.
Okay, fast perfekt.
Ja, ja, ja. Also es ist schon vielleicht, von, weiß nicht, 15, 16 Fällen, so.
Ja. Und dieses, bist du auch mal, also kannst du das auch schon alleine zu erkennen, das Tier kann ich jetzt schießen aus den und den Gründen oder bist du noch immer unter Anleitung sozusagen?
Teilweise. Mhm. Teilweise. Ist abhängig davon, welche Art Wild man dort bejagt und, alleine gehe ich sowieso nie mit meinem Gewehr geschnallt in irgendeinen Wald, weil es ist ja ein Reviersystem in Deutschland und ein Revier hat einen Pächter und der Pächter muss wissen, was mit seinem Revier los ist und wenn er einen Jagdgast hat, muss der Pächter selber im Revier sein, deswegen man ist sowieso immer zusammen und deswegen traue ich mir das gewissermaßen zu, aber noch nie der Fall gewesen.
Ja. Und dann, wenn das Tier erlegt ist, da liegt, das nimmt man dann mit und es wird ausgenommen bei einem Metzger? Oder wie muss ich mir den weiteren Weg vorstellen?
Unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ansätze. Es gibt Leute, die bringen das Stück dann, wie gesagt, zum Schlachter, zum Metzger. Man kann das selber machen, man kann das direkt im Revier machen. Man kann das, wenn man eine Kühlkammer hat, auch selber bei sich verwahren und dort verwerten und auch verkaufen. Da braucht man gewisse Lizenzen. Es gibt unterschiedliche Dinge dort mit zu verfahren. Es ist dann die richtige Arbeit, die dann wirklich losgeht bei diesem Hobby, weil das Stück muss geborgen werden. Das heißt, es ist meist an irgendeiner Stelle, wo man jetzt nicht mal eben so mit dem Auto hinfährt, sondern es muss dann erstmal durch die Gegend geschleppt werden, was natürlich auch immer noch ein Gegengewicht hat. So kommt es aufs Tier. Natürlich, dann wird es ausgenommen. Das macht der Jäger relativ schnell selbst, damit es halt dort nicht zu irgendwelchen Infektionen kommt, dass man dort die Eingeweide halt nicht in irgendeiner Form ans Fleisch reinkommen lässt. Ne? Bakterien, Vermehrung, bla und blub. Und theoretisch kann man alles selber machen, bis es dann küchenfertig ist und man es selbst in die Pfanne oder auf den Grill wirft. Oder draußen braten macht, weiß der Teufel was, ein schönes Filet. Gibt ja alle Möglichkeiten dort, die Dinge zu nutzen, ob man einen Fond kocht und eine Suppe macht. Ganz spannende Sachen. Und das Schöne ist, man habe ich jetzt auch genug schon gemacht, steht in der Küche und bereitet sich sein Essen vor und hat damit eine Geschichte, die einen verbindet. Also man erinnert sich gerne daran zurück, verbindet damit Emotionen und Erlebnis und hat dann auch beim Essen einen ganz anderen Genuss, weil man es nicht einfach nur eben in 2 Sekunden aus der Theke in den Wagen geworfen hat und dann zu Hause schnell fertig macht und reindrischt, sondern es ist ein schöner Vorgang. Und ja, das alles in allem ist einfach eine sehr gesunde Form.
Sehr cool. Um das Thema abzuschließen, lehnst du Massentierhaltung komplett ab?
Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall sehr schädlich ist für die Umwelt und auch, glaube ich, dem Menschen nicht gut sein kann für die Gesundheit des Individuums von uns, sowas zu konsumieren. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ich, wie gesagt, bin nicht der Messias, bin nicht derjenige, der jemand sagt, wie das funktioniert. Mhm. Für mich selber erschließt sich das. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Gegner von Massentierhaltung. Da, so würde ich das auf jeden Fall formulieren. Mhm. Und kann jedem, denke ich, nur empfehlen, da sich Gedanken drüber zu machen.
Mhm. Ernährung generell, um das noch kurz anzureißen, ist bei dir, machst du dir viel Gedanken um Ernährung? Gibt es da vielleicht auch Sachen, die du unseren zuhören, viele Handballer zu, die nicht ganz auf deinem Level spielen, sage ich mal, aber vielleicht auch Tipps für sich mitnehmen könnten, was man ernährungsmäßig machen kann?
Ja, ich glaube, dass das ja sehr leicht zugänglich, diese Informationen überall verfügbar sind, was mhm. Sportlerernährung betrifft oder auch individuell halt ganz normale, gesunde Ernährung. Ich selber habe halt für mich immer versucht, sehr ausgewogen zu essen und meine Nährstoffe irgendwie zu bekommen, also alle Mineralien, Vitamine und irgendeiner Form halt auch Energie für meinen Alltag, mhm. dass ich alles bewältigen kann und ja, gesund bleibe. Es gibt 1000 Rezepte, es gibt 1000 Einkaufsmöglichkeiten. Also da muss jeder sich selbst irgendwo dann seinen Weg suchen. Und
aber du machst dir schon wirklich Gedanken um eigene einzelne Nährstoffe und so. Also habe ich genug Protein und so weiter?
Bin ich gezwungen zu, weil ich natürlich über die vegane Schiene lange Zeit gewisse Nährstoffe, Vitamine nicht bekommen habe. Mhm. Muss ich dann supplementieren. Umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr Wissen eignet man sich an, umso mehr Optionen öffnen sich für einen und es ist eine tolle Form, sich einfach damit zu beschäftigen, so im Alltag, was mache ich da eigentlich? Ne? Also es ist ja völlig unwichtig im Prinzip, was ich außen an mir trage. Viel entscheidender ist es ja, was ich in mich reinführe und was für die Gesundheit und für den Geist. Und das macht einen glücklich und bereichert einen. Und ja, das, wie gesagt, das verfolge ich jetzt schon eine sehr lange Zeit und kann ich eben nur empfehlen.
Das finde ich eine sehr coole Ansage. Mehr drauf gucken, was man, oder auch das gute Öl vielleicht in den Körper schütten und nicht ins Auto. Das ist sonst noch immer so ein Klassiker. Ne? Ja. Wenn wir nochmal zu dir als Handballer zurückkommen, du hast es vorhin schon mal angerissen gehabt, und es läuft ja nämlich so langsam, müssen wir auf die Tube drücken. Ne? 10 Minütchen haben wir noch, dann musst du Richtung Training los. Du bist, wie ging das los mit dem Handball auf der Insel Norderney, konntest du da schon spielen? Später gab es dann den Wechsel aufs Festland nach Aurich. Wie waren so die Anfänge?
Im Prinzip war es schwierig. Wie gesagt, gab es anfänglich keine Herrenjugend, Jungenmannschaft. Und dann war es wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr so, dass ich dann bei den Mädels, ist das so ein Minis, F-Jugend, ich denke es war Minis, mit rumgerannt bin. Bis ich dann wirklich ein paar von meinen Kumpels, die immer noch in meiner Clique sind, dann überzeugen konnte, dass Handball irgendwie auch Spaß macht. Ich hatte parallel schon Fußball gespielt. Da waren die auch alle mit unterwegs und dann sind sie halt einmal die Woche noch zum Bällewerfen mitgekommen. Und dann hat sich das so fortgesetzt, dass eher im älteren Jahrgang, also 2-3 Jahre älter als ich, Jungs sich zusammengefunden haben und Handball spielen wollen. Mhm. Und da habe ich dann schon viel mittrainiert und mitgespielt, sogar auch mit Ausnahmegenehmigung, und bin dann Kreisauswahl, Verbandsauswahl, zur Landesauswahl sogar gekommen.
Aber da war schon relativ schnell klar, dass du ein gutes Talent hast, oder? In so Auswahl.
Nee, ich hatte die linke Hand.
Ach so.
Davon gab es nicht so viele.
Ja, stimmt. Da ist man leicht bevorteilt.
Da hatte ich auf jeden Fall einen Riesenvorteil schon immer. Ja. Klar, und wurde dann dadurch dann auch durch diese Auswahlmannschaften auch weiter gefördert. Ne? Man kommt natürlich mit ganz anderen Spielern dann zusammen, schon in der Altersklasse, wo man dann auf anderes Niveau trainiert und sich gegenseitig halt besser macht. Und dann kam halt der Wechsel aus Festland zum ostfriesischen Handballverein Aurich. Mhm. Das war ganz toll, weil sich damals dann in der Auswahl jemand aus der Nähe zwischen Aurich und, sage ich mal, dem Hafen, bei dem man auf die Insel übersetzt, in einem Ort jemand gab, der mich dann aufgenommen hat. Also die Familie hat mich aufgenommen, als vierten Sohn behandelt, und der mittlere Sohn war dann in meinem Alter und hat zusammen dann diesen Weg mit mir nach Aurich oder gemacht und auch durch diese ganzen Verbands- und Auswahlmannschaften. Das war eine ganz tolle Zeit, da 2 Jahre lang. Und dann habe ich halt...
Heißt aber, du hast auch dort gelebt?
Am Wochenende.
Bei der anderen Familie.
Genau, jedem Wochenende war ich dort, unter der Woche zu Hause. Bin ja noch zur Schule gegangen. Und genau, ging das dann alles so seinen Weg. Mit 16 habe ich dann entschieden, okay, ich komme hier irgendwie nicht so wenig weiter. Es stagniert so ein bisschen in der Landesauswahl. In Niedersachsen war man auch nicht mehr so zufrieden mit meinem Fortschritt und hat dann auch gesagt, so jetzt, wenn das jetzt hier nicht so weitergeht, haben wir schon noch ein paar Jungs, die eher so für uns geeignet sind. Und da
so hart wird einem das gesagt.
Da auch aussortiert, und das hat mich dann schon sehr gewurmt, dass ich dann zu Hause gesagt habe, okay, ich möchte was verändern. Ich möchte irgendwie mehr Training, mehr Möglichkeiten, und ja, irrer Weg, weil dann mein Vater, meinem jetzigen Berater und ehemaligen Spieler von THW Kiel, Martin Schmidt, eine E-Mail geschickt hat und meinte so, Martin, irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir mit meinem Sohn anfangen, weil der möchte irgendwie mehr trainieren, und gibt es auch so Handballinternate und so ein Kram. Der hat das dann hier zum aktuellen A-Jugendtrainer, damaligen Jugendnationaltrainer Pidi Pedersen weitergesandt. Pidi hat das dann an die deutschen Handballinternate weitergeschickt. Also es ist schon eine witzige E-Mail-Kette entstanden. Dann wurde ich daraufhin von 2 Internaten eingeladen zum Probetraining. Und hatte die Möglichkeit, nach diesen absolvierten Trainings entweder nach Magdeburg oder nach Gummersbach zu gehen. Habe mich dann für Gummersbach entschieden, und ja.
Das sind mal 2 Auswahlmöglichkeiten.
War auch beide Male mega überrascht, dass ich überhaupt dort aufgenommen werden würde. Und das war cool, und habe mich dann, wie gesagt, entschieden, war, denke ich, der richtige Weg. So alles in allem hat es jetzt zumindest nicht geschadet, dass ich das damals gemacht habe.
Ja, der Weg ist ja ganz gut weitergegangen.
Ja, und so will ich mal die frühe Jugend beschreiben. Das war so grob umschlagen der Weg. Viel Glück, das darf man nie verkennen. Ich hatte jetzt nie so ein mega konkretes Ziel vor Augen, dass ich mal beim THW Kiel spielen möchte, aber ich hatte immer den Gedanken, ich möchte besser werden, ich möchte mich mit besseren Spielern messen und habe Spaß an dem, was ich mache. Aber ich war auch dann häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das darf man nie vergessen.
Aber spannend, wie kam das, dass die da im Norden, hast du ja eben gesagt, so gesagt haben, mit Ole so richtig geht das nicht in die Richtung, wie wir es uns überlegt haben. Vielleicht müssen wir auf ein anderes Pferd setzen. Aber in Gummersbach und Magdeburg, das sind ja 2 Riesenstandorte, die haben gesagt, doch, mit dem Jungen, oder hat da jemand ein gutes Wort eingelegt? Oder wie hat das funktioniert, dass du dort dann...
Berechtigte Frage. Also ich glaube einfach, das war so, dass man das Potenzial zwar gesehen hat und gesagt, okay, das ist... eine Art Rotdiamant, der Junge, denn dem können wir da ein bisschen rumfeilen, dann wird da schon was noch was irgendwie mit, wo wir das mit anfangen können. Und die Jungs in der Landesauswahl hatten natürlich begrenzte Zeit. Also wir haben ja immer nur ein Wochenende da verbracht, und da musste man halt dann auch schon funktionieren. Also es ging dann um Ländervergleich, ging so, gibt es so Turniere, und man möchte natürlich bestmöglich abschneiden und nimmt natürlich auch die Spieler, die am besten entwickelt sind. Das ist einfach Fakt. Man hat ja nicht die Zeit, dann irgendwie über 2, 3 Jahre noch irgendwie eine Mannschaft zu entwickeln, sondern es geht dann darum, wirklich eine Auswahl aus guten Spielern hinzustellen. Und deswegen dieser Unterschied, ne? Also ich war körperlich halt zum Glück damals immer schon sehr weit, und ich denke, das hat den Trainern oder Verantwortlichen in den Internaten gefallen, dass man vielleicht gesehen hat, da ist Potenzial, und die linke Hand am Ende des Tages.
Ist echt so?
Ist einfach immer Gold wert.
Aber glaubst du, als Rechtshänder wäre es nicht so weit gekommen, oder?
Da lege ich jegliches Geld, was ich zur Verfügung habe, lege ich dafür auf die Wette, dass ich niemals hier.
Ach komm! Du bist aber sehr kritisch mit dir, mein lieber Mann. Also vielleicht wärst du dann jetzt nicht beim THW Kiel, aber du würdest doch trotzdem Bundesliga spielen.
Es geht darum, über den Weg, wenn man den halt so nachvollzieht, dass man sagt, okay, es hätte vielleicht viel früher schon dann irgendwann. Ob es jetzt nach der Kreisauswahl noch weitergegangen wäre und dann die Motivation noch so groß gewesen wäre, man so viel Spaß gehabt hätte. Wer weiß das alles, ja? Ob dann nicht vielleicht andere Sachen cooler geworden wären, weiß der Teufel nicht. Ich bin sehr froh darum, dass mein Papa mir früher die rechte Hand auf den Rücken geschnallt hat, weil ich mache eigentlich alles mit rechts, außer Handball. Also ich spiele Tennis oder ich schreibe.
Ach, du bist gar kein natürlicher Linkshänder. Nein!
Das Einzige, was ich wirklich mache mit links, ist Handballspielen.
Ach krass.
Und da habe ich, ja, denke ich, sehr viel von profitiert.
Also alle Handballväter, die was hören, ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt mit den rechten Händen eurer Jungen. Nein, bloß nicht. Das dürfen nicht alle machen. Dann haben wir irgendwann in ein paar Jahren andersrum das Problem. Aber das ist ja krass, okay. Also weil ich bin zum Beispiel so ein Gemischter. Ich mache Tennis, ich nehme Schläger mit rechts in die Hand. Ich spiele aber Handball mit links, Volleyball mit links, Fußball mit links. Aber bei dir ist es wirklich alles rechts, nur Handball links. Das ist ja irre, okay, das habe ich noch nie gehört.
Ja, ist ein bisschen speziell.
Wir könnten noch so lange quatschen und so läuft die Zeit davon. Was mich noch interessieren würde, wir müssen ein bisschen versuchen, es im Schnelldurchlauf zu machen. Dieser Wechsel ganz aus dem hohen Norden dann ins Handball-Epizentrum, so ein bisschen da, Bergisches Land und dann eben VfL Gummersbach. War das ein Kulturschock für dich oder ging das
ganz
gut?
Das war so krass, weil ich hatte, glaube ich, in einem Monat war ich in Gummersbach grob und dann war das natürlich schon mal viel. Also alles neue, neue Schule, neue Mitschüler, neue Mannschaft, neue Mitbewohner im Internat und mega krass. Aber was das Heftigste war, das werde ich auch nie vergessen, war dann das erste Mal nach Hause fahren.
Mhm.
Und so ganz entspannt, eigentlich so vorbereitet, Züge gebucht. Gummersbach hat so eine Bimmelbahn nach Köln und ging dann los und irgendwie war es schon komisch, weil so die ersten kostümierten Menschen irgendwie eingestiegen sind in diese Bahn und es wurde immer mehr und irgendwann die Leute gestanden und völlig überfüllt und der Zug hatte ewig Verspätung, dass ich meinen Anschluss schon verpasst hatte, während wir gefahren sind. Und ich mir schon gedacht, was geht hier eigentlich ab gerade? Was soll das alles? Und was haben die vor? Und dann bin ich in Köln angekommen und ich war der einzig normal gekleidete Mensch in diesem Bahnhof, in diesem riesen Bahnhof. Und es ist irgendwie eine Footballmannschaft an mir vorbeigerannt und so eine Leute und so ein Seil und das Bergsteiger verkleidet, so 12 Mann rummarschiert. Und das sind so Bilder, die sich eingebrannt und ich wusste einfach nicht, was Phase ist.
Das
ist überhaupt nicht gecheckt.
Das hast du nie.
Das ist einfach Karneval gewesen, ohne dass ich davon irgendwas wusste.
Ach, krass.
Und ich war völlig geflasht und das war schon witzig so im Nachhinein, weil das war auf jeden Fall das Wort Kulturschock auf Punkt.
Ja. Also auf Norderney gibt es keinen Karneval.
Ja, wir haben da so ein, dann nennen das irgendwie Fasching und das ist dann aber auch so ein Schulding, was dann irgendwie in der Grundschule gemacht wird. Also kommt man nicht wirklich mit in Berührung.
Ja, krass. In Gummersbach hast du nicht gleich den Durchbruch geschafft, sondern da hat sich so ein bisschen gezogen. Deswegen dann auch der Wechsel zu seinem Essen, wo es dann so richtig abgegangen ist, wo du in der zweiten Liga fast 300 Tore mal in einer Saison gemacht hast.
Ja, das war dann so, dass ich gemerkt habe, okay, Profi ist alles schön und gut. Es hat auch Erfolge gegeben und Gummersbach, es hat auch Spaß gemacht, aber ich hatte halt nicht so diese Spielzeiten, dass ich so die Mega-Motivation oder Spaß empfunden hätte, zu sagen, okay, ich greife jetzt voll an und starte hier durch, sondern gesagt, okay, jetzt geht's mal nochmal irgendwie nochmal einen Schritt zurück. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Sicherheit, ein Studium haben und meine sportliche Beratung gebeten, darum was irgendwie aufzutun. Das hat sich in Essen dann so geboten, dass ich dort beides miteinander verbinden konnte. Und habe dann den Weg dahin gewählt. War natürlich ein Glücksfall, weil wir sind dann mit einer super jungen Mannschaft, einem engagierten Trainer, sofort aufgestiegen, was gar nicht geplant war. Mhm. Und sehr erfolgreiches, sehr lustiges, sehr schönes Jahr, wo ich dann auch so den letzten Kick nochmal gekriegt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich es auch wirklich wissen. Jetzt habe ich gemerkt, okay, ich kann das wirklich hier alles. Und
hast du den Silberstreif am Horizont gesehen?
Ja, das war dann so, okay, jetzt wirfst du knapp 300 Tore in einer Saison. Das ja, zeigt ja einem, dass man wirklich ein bisschen Handball spielen kann und da vielleicht nochmal irgendwo angreifen könnte. Und das habe ich dann auch gemacht.
Genau. Und dann den Weg zum THW haben wir ja dann schon besprochen. Genau, jetzt ist es schon Viertel vor. Wir machen noch ganz kurz die dritte Rubrik.
Wird auch teuer, wir haben echt einen harten Strafen.
Oh ja, wir sind sofort fertig. Wir machen den letzten Break und dann noch ganz kurz, weil wir haben ein neues Format. Und zwar die Kabinenbeats. Das müssen wir noch ganz kurz machen. Hand aufs Herz lassen wir dann diesmal weg, die Entweder-Oder-Fragen. Aber wir würden gerne, weil wir auch bei Spotify und so am Start sind, da so ein bisschen eine Handball-Playlist etablieren. Ja. Kannst du mal erzählen, was muss da rein? Was muss vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Was gehört auf eine Handball-Playlist für dich?
Boah, das kommt richtig, richtig überraschend jetzt gerade. Also vor dem Spiel, denke ich, sollte sowas motivierendes wie meinetwegen gerne auch mal Rammstein.
Hast du ein konkretes Lied von Rammstein?
Ja, also Feuer, Los, boah, es gibt so viel.
Du hast.
Es gibt, also keine Ahnung, ich könnte jetzt wahrscheinlich 10, 20 nennen.
Nehmen wir mal die drei für den Kopf, ja?
Dann gibt es sicherlich auch noch so Klassiker, wo man sagt, die sind so Evergreens und ja, pushen einen in gewisser Form so ein bisschen, ne? Aber auch so ein bisschen noch so rockigere Sachen. Ja, für nach dem Spiel würde ich eher sagen, soll es ein erfolgreiches Spiel sein, darf auch ruhig mal ein Malle-Hit kommen.
Ja, sag mal einen.
Zensiert oder unzensiert?
Wie du möchtest.
Es gibt einen mit Kartoffelsalat, der ist nicht schlecht, da muss man das eingeben, da kommt da auch noch ein anderes Wort drin vor.
Oh Gott, da bin ich leider...
Echt nicht?
Ah, muss ich mal bei Tobi Reichmann in die Lehre gehen, der sowas. Ist ein Experte.
Dann Kartoffelsalat, halt, okay. Alles nur einmal im Jahr, sowas ist natürlich auch immer ein Klassiker.
Den kenne ich auch, ja.
Aber GmbH ist auch ein toller Song, was natürlich dann nach dem Spiel auch immer schön und wichtig ist, dann vielleicht nochmal ein Kaltgetränk zu sich zu nehmen.
Mhm.
Ja, und ich denke, da ist ja dann jeder auch individuell, ne? Was ihn dann wirklich am Ende des Tages so wirklich so pusht und antreibt. Aber zum Runterbringen gibt es halt auch echt gute Möglichkeiten. Und zum Feiern, es kommt immer drauf an. So, ne?
Ja, sag mal noch einen, dann schließen wir es damit ab. Was ist der, wenn man auf die Mütze gekriegt hat und vielleicht ein bisschen melancholisch das abbauen muss, irgendwas Ruhiges, was Nachdenkliches? Hast du da auch einen Track im Kopf?
Ja, ich denke so, steh auf, wenn du am Boden bist.
Toten Hosen.
Toten Hosen kennt jeder, ne? Das sind schon irgendwie nochmal so ein bisschen. Aber es, glaube ich, hilft mehr, sich mit seinen Kameraden zu unterhalten und vielleicht über andere Dinge als über einen Handball.
Wunderbar. Ole, tausend Dank für deine Zeit. Ich mach's kurz und knapp. Vielen, vielen Dank. Es war echt sehr spannend, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich denke, da können noch alle Hörer was draus mitnehmen aus dem Gespräch.
Ja, mir ebenso. Also ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, trotz der frühen Zeit. Und jetzt muss ich echt zusehen, dass ich loskomme.
Ja, genau. Deswegen danke an euch fürs Zuhören. Abonniert es, erzählt allen, dass es diesen Podcast gibt. Schön, dass ihr so lange wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.